Bewegt Bild.
Bastarde. Bastarde. Bewegt Bild. Bastarde. Bastarde.
Jo, hallo zusammen. Ich wurde gerade überrascht und darf Knall auf Fall hier einen Typen präsentieren, der kommt im Ultraschall. Ich mache Freestyle, er kommt aus dem Kampfsport-Aikido-Stall. Die Rede ist natürlich von Steven Seagal. Freestyle, ja. Classic Dave, mal billig am Start. Yo, Dennis, meine bessere Hälfte und ein noch geileres Drittel unserer Runde, Erik am Start. Hi zusammen.
Hello.
Moin, moin.
Schade, Erik, du hast dir jetzt Lachen verkniffen. Sehr vorbildlich, ja. Wäre nicht schlimm gewesen, wenn du auch direkt laut zu meinem Billig-Freestyle gelacht hättest.
Na, ich habe ja die Ansage gekriegt, soll ich das Samples drücken. Wir müssen ja nicht gleich neue createn.
Du hättest auch einfach mal beatboxen können, wie sich das gehört.
Ja, ich vor allem, genau. Also genau. Ich hab zwar den Resonanzkörper vielleicht dafür, aber das...
Ja, beim Heavy Metal gibt es da bestimmt auch sowas ähnliches wie Beatboxen, oder? Das kann man bestimmt geilen mixen.
Du kannst dir mal die Videos von Will Ramos angucken.
Okay, genau. Klingt vielversprechend.
Das ist dann quasi das Pongdong dazu.
Geil, das will ich beim nächsten Mal dann live.
Vor allem das beim
Lorenarzt. Wie geht's euch?
Ja, super.
Ja, ich kann auch nicht klagen. Wir sitzen ja alle wieder hier, ist doch schön.
Ja.
Lange nicht gesehen, doch wieder erkannt.
Teilweise live, teilweise virtuell.
Ja, was können wir dafür, dass Dennis da irgendwo in, wo ist das, Osnabrück, Hamburg, keine Ahnung, wo du da rumoxidierst?
Jetzt gerade Osnabrück, morgen schon Hamburg. Der kriegt die Pendlerpauschale mittlerweile.
Übrigens, ich bin am 30.04. in Hamburg, da sehen wir uns denn. Tanz in den
30.04.
Mai.
30.04., da könnte ich tatsächlich in Hamburg sein, ja.
Ja, dann da Tanz in den Mai, wir reden nochmal drüber.
Dann tanzen wir in den Mai.
Genau. Wird dann, also wahrscheinlich Headcrash, glaube ich. Aber ja, wir sehen uns, glaube ich, dann.
Das kriegen wir hin. Also wenn ich da bin, sehen wir uns auf jeden Fall.
Nehmt ihr zusammen auf? Vor Ort. Genau.
Vor Ort.
Im Club. Während die Musik läuft.
Während die Musik läuft.
Bitte so eine 4-Stunden-Folge draus machen.
Das ist
dann
die lauteste Filmrezension der Welt.
Das wäre doch auch mal was.
Ja, aber genug von uns. Wir haben hier eine viel wichtigere Person des öffentlichen Lebens am Start und vor allem seine Filmografie und auch exemplarische Filme. Ja, Steven Seagal. Und falls es zufällig Zuhörende unter euch gibt, die bisher noch nichts von Steven gehört haben, mal ein paar Rahmen da an. Gebürtig aus Lansing, Michigan. Und zwar am 10. April 1952. Und woher er so ursprungsseitig, Großeltern, Eltern kommt, das weiß er manchmal auch nicht so genau. Ja, in diversen Interviews hat er da verschiedene Angaben, auch widersprüchliche Angaben natürlich gemacht. Aber er besitzt auf jeden Fall aktuell die US-amerikanische, die russische und die serbische Staatsangehörigkeit. Und sehr spannend finde ich, dass Steven Seagal 15 Jahre in Japan gelebt hat, und zwar von 1973 bis 1988 und dort Englisch unterrichtet hat und dann sich diversen japanischen Kampfsportarten angenommen hat und viel gelernt hat, unter anderem Aikido, das, was man ja auch immer wieder in Filmen natürlich von ihm sieht. Ja, und eigentlich wahrscheinlich dann direkt nach Rückkehr im Filmgeschäft angefangen hat, wa? Ich glaube, die Filmografie von ihm geht ja dann direkt 1988 los.
Ja.
Das kann gut sein.
Aber ja. Er war halt der erste Nicht-Asiate, der in Osaka ein Kampfsportstudio hatte.
Oh. Deswegen ist Erik hier, weil Erik, der geistige Bruder, zumindest filmtechnisch. Nee,
ich kann einfach bloß den ersten Satz in dem Wiki-Artikel fertig lesen. So.
Also, jetzt stellst du mir noch blöd da. Ja, aber man muss schon sagen, du kennst ja dich in der Filmografie von Steven Seagal schon lange aus und von uns dreien haben wir festgestellt, auch am besten aus. Und das war ja dann Anlass zu sagen, ey komm, keine Steven Seagal-Special-Folge ohne Erik geht nicht. Ja, deswegen freue ich mich, wenn du zwischendurch immer wieder Fakten reinstreust, die wir beide so gar nicht auf dem Schirm haben.
Weiß gar nicht, ob das so viel passiert so bei mir. Ich bin da so ein bisschen reingeschlittert. Also das ist halt so ein bisschen durch meinen Erzeuger gekommen, dass ich da in dieser Action-Bubble gefangen war, so dass dann halt so Arnie und Sylvester Stallone und Michael Dudikoff und das ist halt irgendwie alles so rübergeschwappt. So, ich meine, so als Ostkind so, na gut, ich meine, war drei, als die Mauer aufgemacht worden ist, aber das hat, dann hat man das halt irgendwann so mitgekriegt. So, und dann hat man irgendwann den Premiere-Code geknackt gehabt und dann konnte man so Filme gucken. So. Und dann ist das halt, dann gab es halt irgendwelche Videokassetten und da war dann halt irgendwann mal ein Seagal-Film dabei.
Ja.
Was dann so ganz schlecht aus dem Fernsehen aufgenommen worden ist, was dann meistens auch alles geschnitten war. Und ich habe eine Zeit lang im Ausland gearbeitet, also in Bayern. Das war aber zu einer Zeit, da gab es halt noch kein Streaming.
Ja.
Und dann ist man halt irgendwie so zu dem einzigen Elektrohändler in dem Ort und hat sich dann da irgendwie mit DVDs eingedeckt. Und Österreich war auch nicht so weit. Und dann aufgrund dessen, dass es da einen anderen Jugendschutz gab, wo dann so Branded neben Biene Maya stand, dann konnte man sich so die Filme, die in Deutschland alle geschnitten waren, halt dann da relativ einfach besorgen und dann hat man so ein Wochenende Zeit gehabt, wenn man nicht nach Hause gefahren ist und dann hat man sich so 5, 6 DVDs gekauft und so ist dann auch meine DVD-Sammlung einfach mal größer geworden und dann ist man halt bei dem geblieben, was man halt kannte und wenn man dann mit den guten Filmen angefangen hat und dann sukzessive immer schlechter geworden ist in der Filmografie, dann baut es natürlich ab, das ist halt also bei Seagal, bei mir ist das halt ein riesen Nostalgiefaktor, der halt da einfach bei fast jeder Sichtung da mit reinzählt. Also ich kann schon Guest verstehen, dass er den jetzt nicht für den größten Schauspieler der Welt hält oder jeden, aber für mich ist das halt einfach Nostalgie, das ist halt wie ein Stück irgendwo Jugend, Kindheit.
Ja, finde ich geil. Ich glaube, es gibt auch schlimmere Bubbles, mit denen man groß werden kann zum Gucken. Also die Action-Bubble, auch das war eine meiner, habe ich auch oder feiere ich ja immer noch. Ich glaube, da haben wir ja auch eine Gemeinsamkeit hier bei uns dreien. Ja, ich glaube, er ist ja auch vor allem präsent in den Filmen und tut sich wahrscheinlich, also trägt sicherlich dazu bei, dass es bei Actionfilmen gut funktioniert, seine Körpergröße von 1,93. Ja, also Steven Seagal ist jetzt kein Mini-Karate-Fatzke, der vor allem durch seine Skills auf sich aufmerksam machen muss.
Ja, ich glaube, deswegen hat mich das auch nie gestört, dass er so aussieht, als würde so ein Packschrank von links nach rechts kippen, wenn der sich bewegt. So. Weil der, wenn dann halt irgendwie so, keine Ahnung, das ist halt nicht so ein Flummi, der da rumspringen muss. Da war halt immer irgendwie irgendwas Rohes mit dabei, wenn der irgendwo hingelangt hat. So, das irgendwie hatte das so Bud Spencer-Vibes.
Ja.
Es fehlt nur die Soundeffekte meistens.
Dennis, du siehst so aus, als wenn du auch irgendwas sagen möchtest.
Ja, ich bin die ganze Zeit schon mal überlegen, aber ich habe versucht, noch ein anderes Argument zu finden. Aber ich glaube, Erik ist das einzige Argument für die Maueröffnung.
Wow. Ja, sehr geil. Genau. Aha. Bananen und Actionfilme.
Bananen und Actionfilme.
Ja, das ist jetzt so das erste Positive, was ich gehört habe, was daraus entstanden ist.
Ja, okay. Ja, okay, fair point. So,
aber
also es gibt aber, glaube ich, noch ein paar vernünftige gibt es ja noch. Wenn man sich das jetzt, wenn du das jetzt auf das beziehst, was jetzt gerade in Deutschland so los ist, dann muss ich sagen, wenn man sich die Karte mal anguckt, wie wirklich reell gewählt worden ist, sieht es immer noch scheiße aus, aber da gibt es dann doch noch ein paar bunte Flecken zwischen dem ganzen Braun.
Ey, da können wir doch aufrufen. Bitte.
Da blüht noch was.
Leute in den neuen Bundesländern, ihr guckt mehr Steven Seagal-Filme und Filme mit Völkerverständnis an, ne?
Genau. Ihr da in Dunkeldeutschland.
Aber ey, Erik, gut zu wissen, cool, dass du es mal einfach vermixt hast mit dem Ursprung deiner Filmsammlung. Finde ich gut. War ein Fakt, der mir auch neu ist, wie das ganze Wort bei dir entstanden ist.
Ja, das hat sich halt entwickelt. Das ist halt sowas, was dann einfach passiert ist.
Ja, ist bei mir auch echt ein riesen Nostalgie-Ding. Kam bei mir auch durch meine Eltern. Die sind beide auch richtige Action-Fans, also sie gucken auch eigentlich fast nichts anderes gerne als außer Actionfilme. So, also meine Kindheit bestand quasi aus Stirb langsam, Lethal Weapon, American Ninja und natürlich Steven Seagal. Und als ich das erste Mal bei Alarmstufe Rot war, es glaube ich gesehen habe, wie er jemanden einen Kehlkopf abreißt, da war bei mir halt vorbei. So, da war die Liebe da.
Ja, ich glaube, bei mir war Alarmstufe Rot auch einer der ersten, die ich von ihm wahrgenommen habe. Damals noch im Kino, ja. Hat schon was hergemacht. Bevor ich es vergesse, noch kurz die Erwähnung, falls es Jüngere unter den Zuhörenden gibt. Ja, Erik hatte den Begriff Premiere in den Mund genommen. Falls euch das nicht sagt, ich glaube, das war das erste richtige Pay-TV in Deutschland, wenn ich es richtig in, oder eins der ersten, zumindest das ganz bekannte in den 90er Jahren, was halt heiß begehrt war, aber auch für viele zu teuer.
Also ich übersetze jetzt nochmal kurz. Das ist jetzt Sky oder Wow.
Sehr gut.
Ist das keine nicht davor Werbung. Wie Teleclub oder so? Ich glaube, das hieß davor
ja,
Teleclub.
Ja, genau. Danach wurde es dann erste Premiere.
Okay, so alt bin ich dann doch noch nicht.
Ich glaube, das wurde dann von einer Kirchgruppe übernommen, ne? Und dann wurde es zur Premiere. Ja.
Dennis will explain the meaning of this evening.
Sehr gut. Du hast schon eine Introduction für die ganzen Samples hier, oder was?
Naja, ich muss mich jetzt hier so ein bisschen durch diese Kurzbeschreibung von Lidi so ein bisschen durchkämpfen. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich den falschen Knopf drücke.
Ich glaube, es muss wahrscheinlich, also anscheinend vor allem Dennis verzeihen. Ja, ich sehe es leider blöd. Hier ist der Mikroarm im Weg. Sorry, Dennis. Und an alle Zuhörenden, Sampleboard liegt gerade in der Hoheit von Erik, der sich als Gast natürlich wild austoben darf.
Dave! Easy Tiger.
Sehr geil, Alter. Kenne ich gar nicht.
Stark.
Der Hall-Effekt, der hat mich gerade sofort gehabt, ey.
Ja. Solange wir unser Einigungssignal haben, ist ja alles.
Oh
schön.
Ja. Sag mal, siehst du das gerade irgendwo?
Das Einigungssignal. Jetzt kurze Denkpause. Nee.
Nee.
Also, falls
das war ursprünglich auf dem Knopf hier.
Nee, auf dem Knopf ist jetzt.
Dennis, do not be scared. You have to trust me. As you always have.
Oh Mann, Alter.
Aber wenn wir denn zurückspringen, müsste das eigentlich wieder das Ursprungs. Aber das ist das Ursprungswort, wo Intro, Outro drauf ist.
Okay. Drück doch einfach mal den Knopf, den ich dir da gerade zeige, ja, bitte. Ich komme da nicht ran mit meinen kurzen Armen.
Dennis,
das ist immer das.
Do not be scared. You have to trust me.
Okay, liebe Zuhörerinnen, wir haben relativ frisch ein Einigkeits-Sample am Start, was wir in dieser Folge möglicherweise nicht einspielen können.
Dann müssen wir selber schreien.
Ja, wir, genau.
Nützt ja nichts.
Einer macht die Hupe.
Genau.
Das habt ihr jetzt von dieses von Ice Nine Kills, diese The Work of Art genommen oder was?
Wir haben hochexklusiv, ja, aus vielen Achtungssignalen von Zugführenden in Deutschland Aufnahmen, reale Aufnahmen zugeschickt bekommen und dann uns für eins gemeinsam entschieden.
Achso, das ist, aber die ist eine Hupe.
Da haben wir's.
Ja.
Jawohl.
Da steht auch Hupe. Das ist ja der zweite Knopf, das ist nicht der dritte. Das ist ein grüner Knopf, das ist ein guter Knopf.
Ja, es ist dahin gewandert, das ist ja auch okay, sehr gut. Okay, cool, dann haben wir es ja doch parat. Wunderbar.
So, dann
genug der Belanglosigkeit.
Noch 4 Stunden lang. Ja, dann können wir vielleicht eben ganz schnell erwähnen, dass einer von Steven Seagals Schüler war Michael Ovitz. Das war ein Schauspieleragent, der hat ihn dann 1988 in Hollywood reingebracht und ihm seine erste Hauptrolle in Nico verschafft.
Den besprechen wir heute leider nicht.
Aber der wurde ja schon besprochen bei den Bewegtbild-Banausen.
Hast du die Folge parat? Kann
auf
man gleich
gar keinen Fall. Ich müsste ich jetzt in die Liste gucken.
Dann werden wir das nachreichen.
Den hat auf jeden Fall Guest zerrissen, den fand er nicht gut.
Oh.
Interessiert auch nicht. Guest hat ein Foto mit dem gemacht, da soll man nicht so hier auf Hate machen. Die sind doch in Wirklichkeit echte Freunde. Ein ganzer Serbe und ein halber Serbe. Nee, ein Drittel Serbe ist er ja nur.
Also warte mal, aber jetzt vielleicht tue ich mir auch gerade Unrecht. Also einen hat er zerrissen. Also ich weiß nicht, ob er hier das Brooklyn Massacre, also Deadly Revenge zerrissen hat oder Nico. Ich weiß es nicht mehr 100%, aber einen von beiden hat er zerrissen.
Deadly Revenge war ich ja dabei bei der Aufnahme. Ja, danke nochmal an dich für den Auftrags- oder Losfilm. Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Aber der hat Laune gemacht und auch den anderen beiden, die waren jetzt nicht unabgeneigt. Dann war es wahrscheinlich tatsächlich Nico. Ja, aber wir haben den zweiten Film dann auch direkt aus der Filmografie mitgebracht. Das ist nämlich Hard to Kill aus dem Jahre 1990. Regie des Ganzen hat Bruce Mermus geführt, der leider nicht mehr unter uns weilt. Das war seine, oh Gott, nee, die dritte Regiearbeit. Die aus seiner Filmografie, die kann man vielleicht kennen, das ist nämlich Nachtfalken, den mochte ich als Jugendlicher zumindest sehr, seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen, Original Nighthawks von 1981 mit Sylvester Stallone und Rutger Hauer. Genau, der hat hier Regie geführt und Drehbuch des Ganzen hat Stephen McKay, also nochmal ein anderer Stephen, geschrieben. Der hat aber auch insgesamt nur 6 Drehbuch-Credits auf IMDb, unter anderem die Superfaust von 1992, auch ein geiler Titel, mit einer coolen Besetzung mit James Woods, Louis Gossett Jr. und Bruce Dern. Und den kenne ich nicht, aber ich kenne von ihm Darkman 2 von 1995. Den habe ich mal gesehen.
Da hat dein Drehbuchautor aber schon 6 Credits mehr als der, den ich nachher.
Also 5 mehr, wenn er halt einen Credit hat. Ja, also eine Handvoll nur mehr. Mhm. Ja, das Tolle bei dem Film ist, und dank an den deutschen Verleih, dass die den mal nicht ins Deutsche übersetzt haben oder anders ins Englische verunstaltet haben, sondern der heißt auch einfach, kam hier auch als Hard to Kill raus. Und Steven Seagal spielt hier Mason Storm. Ja, den Namen fand ich schon mal ziemlich geil. Der ist ganz offensichtlich Cop, denn er agiert gerade undercover in der Nacht mit einer für damalige Verhältnisse typischen Kamera.
Ja, da musste ich sehr lachen, wie groß das damals alles war, als ich das gesehen habe. Also ja, heute hast du das so alles in der Hand. Genau. Heute meckerst du nur darüber, wie groß diese Displays immer werden, ja, und du sie kaum noch in die Tasche kriegst. Es geht wieder in die gleiche Richtung, aber das war halt einfach noch eine relativ klobige Kamera.
Ja, Mann. Ich meine, heute hast du vielleicht Brille auf, die man gar nicht so als solche mit Kamera identifiziert oder irgendein Knopf am Ärmel oder sowas eine Kamera ist. Oder ein Kugelschreiber. Egal, ja. Hier versteckt er sich in der Nähe einer Baustelle und beobachtet, wie sich mehrere Mitglieder des Mobs austauschen mit Senator-Anwärter Vernon Trent, der gespielt wird von William Sadler, der mich ja auch geprägt hat in meiner Jugend, weil ich Stirb langsam 2 rauf und runter geguckt habe. Ja, da hat er einen der bekannten Gesichter, der Bösewichte, gespielt. Man kennt ihn natürlich auch aus Die Verurteilten, 2 Jahre später. Und ja, hier so der Antagonist unter anderem. Die planen da was. Auf jeden Fall nichts Gutes und werden aber halt aufgezeichnet und irgendwie kommt es dann halt so Geräuschen, Blicken in Richtung Mason Storm, aber können ihn also mal nicht entdecken. Blöd nur, dass er halt über Funk mit einem Kollegen sich austauscht, was da gerade nämlich vonstatten geht, während er die Kamera raufhält, weil nämlich dieses Funkgespräch aufgezeichnet, abgehört wird durch eigentlich 2 vermeintliche Kollegen, die aber einfach nur korrupte Bullen sind und die später dann auch nochmal zum Einsatz kommen. Ja, also nach erfolgter Aufzeichnung und weil sich das Ganze aufgrund der Geräusche dann schnell zerstreut, er hat ja erstmal alles im Gepäck, macht er sich erstmal auf den Weg, um Blumen für seine Frau zu besorgen, da in einem Laden. Muss ich schmunzeln. Ich kannte den Schauspieler durch eine meiner Lieblingskomödien, UHF. Und da halt erstmal auch Action am Start ist. Ich glaube, da kommt so eine kleine Gruppe Pseudogangster rein, die den Laden überfallen wollen. Und naja, er mischt die halt erstmal auf. So in typischer Steven Seagal-Manier.
Ja, nicht zu knapp, ja.
Mhm. Was ich ziemlich lustig fand, dass halt da in dieser Szene und immer mal wieder, ich glaube auch auf der Fahrt dahin, die Rede von der Oscar-Nacht ist, die eigentlich dann ansteht. Oscar-Verleihung 1982 ist an diesem Abend durchmoderiert von Johnny Carson für die Nostalgiker. Fand ich irgendwie amüsant. Zu Hause angekommen, ja, gibt es natürlich erstmal gemeinsame Stunden mit Frau. Man sieht, dass er einen Sohn hat, Sunny, der, ja, die wohnen im Haus, sehr, sehr beschaulich, typisches Kleinstadtleben. Und blöd nur, dass die beiden korrupten Cops anscheinend natürlich diese Abhöraktion gemeldet haben, weil direkt in dieser ersten Nacht kommt dann Killerkommando nach Hause, die alle killen wollen. Es, ja, erfolgreich durchziehen bei Frau. Sohnemann rennt erfolgreich weg. Mason Storm wird angeschossen, auch bei dem Versuch, seine Frau eigentlich sich schützend vor seine Frau irgendwie zu schmeißen. Und kommt dann natürlich erstmal ins Krankenhaus. Also überlebt das Ganze, aber fällt erstmal in Koma und wacht dann irgendwie ganz plötzlich genau sieben Jahre später auf. Lustigerweise. Wofür war das denn netterweise?
Ja, ich wollte aufwecken, aber eigentlich hatte ich ein anderes geplant. Sorry, es tut mir leid.
Aufwecken?
Naja, so weil
ach so, ein Koma aufwachen. Steven Seagal aufwecken, ja, verstehe. Ja, nach 7 Jahren ist er im Koma aufgewacht und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, er will das Ganze rächen. Und so viel erstmal zu diesem Film gesagt. Da wird dann natürlich ein typisches Rache-Ding draus mit viel, viel Action. Wie fandet ihr das Ganze?
Und das war die Handlung von allen Steven Seagal.
Ja, genau. Haben extra viel Mühe gegeben, damit ihr das nicht nochmal erwähnen müsst. Ja. Natürlich ist ihm Bart gewachsen während der 7 Jahre. Sieht auf Blu-ray-Zeiten heute ein bisschen billig angeklebt aus, aber gut. Es soll ja nicht in dem Film um Bärte gehen, sondern um Action.
Ja, den einen chauvinistischen Spruch, den konnten sie auch nicht sparen irgendwie, oder wie sie dann ihm unter die Decke guckt, weil er so viel zum Leben hat. So.
Oh, ja,
also
stimmt.
Jetzt war so ein bisschen cringe. Aber also tendenziell, ich habe mit dem echt noch viel Spaß gehabt, so, weil das halt auch wirklich einer der guten Seagal-Filme ist. Das ist halt noch keiner dieser DTV-Produktionen und keiner dieser in Bulgarien gedrehten Produktionen mit irgendwie irgendwelchen C- und D-E-Schauspielern und noch schlimmer. Und er bewegt sich wenigstens noch und ist auch noch nicht die ganze Zeit irgendwie auf dem Rücken geschwenkt und gedoubelt, wenn er sich dann mal bewegt, sondern er kämpft anscheinend noch selber, was ja auch nicht immer so, also bei dem Film weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber was ja auch nicht immer so auf Gegenliebe bei den Stuntmen gestoßen ist, leider bei ihm, weil er dann doch den Ruf hat, durchzuziehen so und auch Stuntmen ganz gerne mal zu verletzen, aber das soll jetzt nicht zu dem Film. Also wie gesagt, ich hatte viel Spaß mit dem Film, also immer mal wieder gern gesehen.
Wie ging's dir, Dennis?
Ja, ich habe auch nach wie vor Spaß mit dem. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich früher mal ein bisschen mehr Spaß hatte. Ich habe hier an manchen Stellen ein bisschen Leerlauf gespürt, zumindest. So, wo ich dann ein bisschen gedanklich abgedriftet bin. Aber so in Summe habe ich immer noch Spaß mit dem. So gerade die Szene am Anfang in dem Laden finde ich immer noch geil. Also solche Szenen finde ich ja generell cool. Haben wir auch in Bad Boys drin. So. Die mag ich halt auch und die ist ein bisschen anders, aber die mag ich auch. Und hier super. Also die Action läuft auf jeden Fall. Nur so der, ich will nicht sagen Heilungsprozess, aber so der Weg vom Krankenhaus zum Finale, der ist mir vielleicht ein Tick zu lang.
Ja gut, aber der braucht ja schon mal 10 Minuten, um aus dem Krankenhaus zu kommen mit seinem Stock und dem Bett, wie er sich da rausschiebt. So.
Ja.
Oh ja. Er hat schon auch lustige Momente. Ich finde die Grundprämisse auch ganz cool mit dem Sohn, ja, den er dann 7 Jahre natürlich nicht gesehen hat und der Verstrickung, dass da eben auch korrupte Bullen und wer weiß wie hoch dann am Start sind. Ja, also storytechnisch konnte ich dem Film auch was abgewinnen. Der geht halt auch knackige 96 Minuten. Ich fand aber auch, mitunter hat er vielleicht die eine oder andere Länge. Fand es aber ganz interessant. Kelly LeBrock spielt hier auch eine Hauptrolle, eine der Hauptrollen. Die war ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, seine Ehefrau, ne, zum Zeitpunkt des Films und hatte sich eigentlich schon von der Schauspielerei zurückgezogen. Auch die war ja eine, die teilweise meine Jugend filmisch geprägt hat. Ich kannte von damals Die Frau in Rot von 1984. Da spielt sie nämlich Die Frau in Rot, also Charlotte. Oder als Lisa in Lisa, der helle Wahnsinn. Auch das durchaus ein Film, den ich mehrfach in meiner Jugend geguckt habe. Und ja, sie eigentlich dann nur ihrem Mann Gefallen tun wollte, hier mitzuspielen. Hat ganz gut funktioniert, finde ich, die Chemie zwischen den beiden.
Das wäre auch echt schlimm, wenn nicht.
Ja, genau. Das hat den Anfang vom Ende ins Rollen gebracht.
Ja, Direktscheidung.
Ja. Ansonsten könnte man hier noch Lieutenant Kevin O'Malley kennen, der nämlich gespielt wird von Frederick Coffin, der auch derweil nicht mehr unter uns, aber das ist so ein typisches Gesicht in diversen Nebenrollen. Ja, habe jetzt keinen passenden Film parat, aber 102 IMDb-Credits als Schauspieler, den kennt man auf jeden Fall vom Sehen. Jo, ansonsten, Warner Brothers wollte den halt wirklich auf eine angenehme Zeit von 90 Minuten wissen und dann wurden auch mehrere Szenen rausgeschnitten und auch umgeschnitten. Demnach gibt es im Trailer zu dem Film auch ein paar Sachen, die man dann gar nicht in dieser finalen Kinoversion sieht. Kommt ja manchmal vor. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann einen Director's Cut. Viel mehr habe ich auch mir gar nicht zu Trivia Facts aufgeschrieben. Ja, vielleicht noch. Gut, doch, komm. Wir machen mal zu unserer Trash ist hier vollkommen falscher Begriff, aber der einfachen Kost, den Brückenschlag zu cineastisch angehauchten Zuhörenden. Ja, das Haus, was man hier immer wieder sieht, ich glaube, das Haus vom Senator, das wurde auch verwendet von den Coen-Brüdern für The Big Lebowski. Ja, ist derselbe Drehort.
Also hat Sigal ihm auf den Teppich gepisst.
Genau. Schon mal vorgemacht. Schon mal die Stelle markiert, wohin zu pissen ist.
Und der Teppich hat den Raum erst richtig gemütlich gemacht.
Ah, sehr schön. Joa, relativ kurzweiliges Ding. FSK 18, in den USA Rated R. Merkt man, kann man schon gucken.
Ja, ist ein guter Einstieg. Ich finde nach Nico ein kleiner Abfall. Also, ja. Den fand ich noch einen Schnuff besser. Aber damals noch, da kamen ja solide in Reihe die Filme noch raus. Das ändert sich dann ja schlagartig.
Das stimmt. Ja, hat anscheinend auch genug Leute ins Kino gezogen. Bei einem Budget von geschätzten 11,5 Millionen Dollar kam dann 47,5 raus. Also wird sich auf jeden Fall mehr als nur gerechnet haben, das Ding. Bei einer Bewertung, ja. Ich lese mal vor. Eine 5,8 von 10 bei IMDb, bei einem Metascore von 41. Ich glaube, das zieht sich wahrscheinlich bei vielen Seagal-Filmen so durch, wenn es überhaupt einen gibt. Die Letterboxd-Community ist ja etwas versöhnlicher unterwegs mit 2,8 von 5. Ich bin bei 6 Punkten gelandet.
Ja, guck mal, dann können wir doch schon mal hupen.
Dave is a great person and he's a great judge of character.
Jetzt.
Wobei ich das Sample auch gerade ganz gut fand, ne?
Ja.
Sechs? Really?
Na, wo bist du denn gelandet?
Ich bin bei 8.
Oh, ja. Sehr schön. Wir haben einen Seagal-Fan unter uns dreien.
Ja, definitiv. Deswegen haben wir ihn ja auch eingeladen.
Ja. Aber mich freut's, Erik, dann fühle ich mich nicht ganz so blöd wie bei der letzten Aufnahme mit Hermann zusammen, wo Dennis und ich und Hermann über Black Cinema gesprochen haben und ich bei den meisten Filmen auch irgendwie gefühlt deutlich über den Punkten war von Dennis und Hermann. So viel war es nicht, aber ja, ich hatte mehrere mit 8 Punkten. Naja.
Ja, eigentlich war es nur Car Wash, wo du weit von uns weg warst. Ja.
Wir machten weiter.
Ja.
Ich würde sagen Dennis, weil sonst haben wir das böse Ende.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, dass ich mal mit dem ganz anderen Ende der Nahrungskette hier weitermache. Denn ich habe mich im halben Halbspätwerk versucht. Ich dachte, ich nehme mal keinen aus den 80ern und 90ern, sondern schau mal in den 2000ern rein. Denn mir hat irgendjemand mal gesagt, dass Urban Justice von 2007 von denen nach 2000 noch einer der besten sei.
Mhm.
Weil er auch unter anderem nicht in Bulgarien gedreht wurde. Gut, dafür in Mexiko, aber trotzdem sieht es nicht ganz so schlimm aus. Zumindest die Außenaufnahmen, die paar, die man hat. Ist trotzdem viel Lagerhalle und viel Billo-Set, aber dazu gleich mehr. Ja, es ist ein Film von einem Regisseur, mit dem hat Seagal eine ganze Menge gemacht. Drei Filme hat der Don E. Fauntleroy, da hat er Regie geführt bei drei Filmen, Mercenary for Justice, Today You Die und halt Urban Justice. Und bei zweien hat er, glaube ich, irgendwas anderes gemacht. Weiß gar nicht mehr was, ob er es geschrieben hat, aber er war auf jeden Fall beteiligt. Also hatten sie 5 Zusammenarbeiten und das hier war die letzte. Und da hat der Regisseur auch nur zugesagt, das zu machen, wenn Steven Seagal verspricht, dass er sich nur vom Set entfernt, wenn er ihm das erlaubt. Weil er wohl eine Tendenz dazu hat, einfach abzuhauen, selbst wenn die Szenen noch nicht alle im Kasten sind. Also haben die auch eine etwas bewegtere Vergangenheit und Don E. Fauntleroy könnten absolute Hardcore-Horror-Fans noch von Anaconda 3 und 4 kennen. Ich wusste nicht mal, dass die existieren.
Ich auch nicht, Alter. Sicher, dass das auch dann Horrorfilme sind und nicht irgendwas im Pornobereich? Da gibt es ja noch mehr längere Reihen.
Anaconda, längere Reihen ist auch ein gutes Wortspiel. Ja, könnte sein. Ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, ich schätze, die Hauptrolle spielt irgendein Rapper, den man dann nicht mehr so kennt, aber ich habe das nicht recherchiert, ich habe aber ein bisschen Bock, muss ich sagen.
Ja.
Naja, und wie ich eben schon gesagt habe, das Drehbuch hat jemand geschrieben, der hat sonst gar nichts geschrieben, außer vielleicht mal einen Aufsatz in der Schule, aber der Gilmar Fortis, der Zweite, hat wirklich nur Urban Justice geschrieben und geschrieben ist hier auch echt in Anführungszeichen zu setzen, denn... Also wer den Film nicht gucken möchte und möchte sich online nur eine Inhaltszusammenfassung besorgen, das könnte schwer werden, weil keine Inhaltszusammenfassung geht über 3 Sätze hinaus. Und also ich würde echt gerne mehr über den Inhalt erzählen, aber da gibt es halt einfach echt nichts zu sagen, so richtig. Steven Seagal ist hier ein ehemaliger Spezialeinheits-Dude, so wie er es so oft ist. Also er war mal ein sehr, sehr krasser Typ. Ist es jetzt nicht mehr, aber die Skills erlischen natürlich nicht. Er ist immer noch ein harter, geiler Typ. Und alle kennen ihn, wie es halt immer so ist. Und ja, sein Sohn wird auf offener Straße per Drive-By aus einer Fensterscheibe erschossen. Auf tragischste Art und Weise, nachdem er eingeführt wurde. Was für ein liebender Mann er für seine Perle ist. Und was für ein geiler, netter Typ er eigentlich ist, wird er einfach erschossen. Ich habe fast geweint. Naja, und dann haben wir die klassische Beerdigung. Steven Seagal steht mit Sonnenbrille im Hintergrund. Da sieht er noch ganz okay aus. Noch nicht so ein fetter sitzender Schwabbelsack, wie er dann in seinen 2010er Werken ist. Naja, und er will halt Rache. Was auch sonst, so wie in jedem Film, möchte er halt Rache. Nimmt dann Kontakt zu ehemaligen Leuten und Kollegen auf und knüppelt und kloppt sich halt durch die Drogendealer-Szene, in der sein Sohn da ein bisschen am Ermitteln war. So.
Und Schlappersack gleich, ja? Das ist ja hier. Kennt man nicht, gar nicht.
Naja, also ich meine, wer sowas wie China Salesman und so gesehen hat, da ist sein Bewegungsradius ungefähr so wie von einem 40-Tonner.
Ja, das.
Wenn er überhaupt mal steht.
Ja, und dann die Szenen, wo er denn gegen Mike Tyson kämpft und wo man weiß, dass beide nicht einmal zusammen beim Dreh im Raum waren. Also zusammen.
Mhm. Ja. Ein traumhafter Film. Also hier sieht das noch ein bisschen anders aus, denn hier hat er auch einen Großteil seiner Szenen mal selber gemacht. Die sind leider grausamst zerschnitten. Also Taken 3 lässt grüßen. Und wenn man dann noch diese Kombination aus schlechtem Schnitt, einer ganz, ganz miesen Kameraarbeit hat, also es hat einen Grund, dass dieser Kameramann kein Foto hat und auch sonst nicht irgendwie großartig in Erscheinung tritt, weil das hätte ich auch gekonnt. Also wirklich kein Disrespect für seine Arbeit, aber das ist wirklich grauenhaft, was hier gemacht wurde. Also selbst wenn die Kamera in einem Vorgarten so auf ihn zufahren soll, ist die so wackelig, dass man nicht sagt, sag mal, was gucke ich hier? Gucke ich hier Blair Witch oder gucke ich einen richtigen Film, so mit, wo die Kamera eigentlich gute Bilder liefern soll und nicht irgendwie außer Hand wackelig nach vorne. Ich glaube, für einen Dolly war hier kein Geld mehr. Und dabei war der eigentlich mit 8 Millionen ziemlich teuer. Für das Jahr und den Hauptdarsteller. Ja, wie gesagt, zur Handlung, der Antagonist, der Drogendealer-Boss hier, für mich auch absolut lächerlich, ist Eddie Griffin. Jeder weiß, wie groß er ist, nämlich nicht. Und ich kenne den halt primär aus Scary Movie 3 als Morpheus abklatscht, zusammen mit, wer war denn noch hier? Das Orakel war doch, wie heißt sie denn, die Rapperin?
Queen Latifah oder was?
Genau, Queen Latifah war das Orakel, die dauernd geraucht hat, glaube ich. Ich glaube, irgendwie die beiden waren das und seit da kenne ich den her. Ich kenne ihn aus Date Movie, was ein katastrophaler Film ist. Und es gibt noch einen Film, den will ich unbedingt sehen, den habe ich auch auf Blu-ray, ist Meteor Man.
Ah ja.
Auf den habe ich richtig Bock, aber naja.
Den habe ich mal gesehen, ist aber schon verdammt lange her.
Ja, ich habe den auch mal gesehen. Aber ich krieg den jetzt auch nicht mehr zusammen.
Das war irgendwann Ende der 90er, Anfang der 2000er, als er rauskam, oder? Nee, Mitte der 90er?
Ich hätte jetzt sowas wie 96, 97 getippt.
Ja, aber das ist auf jeden Fall irgendwas, was ihr in so einer Spezialfolge schlechte Superheldenfilme packen könnt. Ne?
Alles klar. Wird gemacht. Ja, und dann kann man hier, und man muss ihn auch erwähnen, Danny Trejo hat eine Nebenrolle.
Mhm.
Die beiden haben sich dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie sich nochmal gesehen haben, aber sie spielen zumindest in derselben Filmreihe, nämlich in Machete mit. Ich glaube, Steven Seagal in Machete 2 und ja, Danny Trejo logischerweise auch. Also haben sie sich auf jeden Fall nochmal gesehen. Ob sie sich am Set begegnet sind, weiß man ja nie so genau.
Mhm.
Aber sie spielen zumindest noch in einem gemeinsamen Film mit. Ja, und hier hast du am Ende dann einfach, du hast Drogendealer, die einen großen Deal landen wollen.
So ein Machete 1. Sorry.
Machete 1. Ach stimmt, in 2 war es De Niro, ne? Oder so, irgendwie so. Das war auf jeden Fall wild. Ja, du hast hier halt Drogendealer, die noch ein falsches Spiel bei einem großen Coup spielen. Du hast korrupte Polizisten, du hast Steven Seagal, der Rache will. Also genug Vieh, was er wegklatschen kann mit seinen flinken, flachen Händen. Ja, ich weiß wirklich nicht, was man zu dem Film großartig noch sagen soll. Es gibt hier noch eine weibliche Nebenrolle, das ist Carmen Serrano. Und da gingen auch schon so, stehen ja immer die Vorwürfe im Raum, er und Frauen. Ist ja bis heute ein Ding. Und er mochte sie auch überhaupt nicht, hat sie auch mehrfach zum Weinen gebracht und hat sich auch geweigert, ein paar Schlüsselszenen mit ihr zu drehen. Und wenn man hier eine Szene oder so eine Actionsequenz beobachtet, wo die beiden sich zusammen durch ein Schießgefecht bewegen, merkt man auch, dass er sie scheiße findet. Also man sieht das einfach, wie er mit ihr umgeht und sie so komplett mit der kalten Schulter stehen lässt. Das ist keine Chemie, also die ist einfach nicht da. Und ja, sein Verhältnis zu Frauen war immer schwierig, scheint auch schwierig hier gewesen zu sein und ist es auch geblieben. Wir hatten ja eben schon mal kurz im Vorgespräch ein paar Vorwürfe, die gegen ihn mal wegen Vergewaltigung und sowas noch im Raum standen. Also ja, ein spezieller Typ. Und ich weiß nicht, den Film hier, man kann den scheiße finden, ja, man muss ihm aber wenigstens zugute halten, dass hier ordentlich Blut spritzt. Nicht alles ist echt und manche Bloodpacks, es gibt eine Menge Bloodpacks, aber manche sind so scheiße gemacht. Also es gibt eine Szene, da ist ein Typ, der erschossen wird. Er hat dann ja irgendwann so ein richtig geiles Gewehr mit so einem Laser-Anvisier-Ding, was er nicht benutzt, aber es sieht so aus wie was ich aus Call of Duty kenne. Und dann kommt ihm irgendwie ein Typ entgegen, der trägt einfach irgendwie ein schwarzes Langarm-Shirt und ein weißes T-Shirt drüber und du siehst unter dem T-Shirt die Bloodpacks und ich habe bei einem gedacht so, ja, was hat denn der da für einen Knubbel an der Brust, bis er dann genau da getroffen wird und das Blut da so rausspritzt. Okay, das hätte man auch wirklich echt besser regeln können. Aber hier kommt immerhin eine Menge Blut zum Einsatz, das will ich ihm mal zugute halten, weil so ganz viel mehr kann ich dann auch schon nicht daran finden, weil die Story ist eine Story wie jeder Steven Seagal-Film, die Kamera ist katastrophal, die Nebendarsteller sind katastrophal, Steven Seagal ist so gerade noch erträglich und beweglich, der Schnitt ist eine Katastrophe, Musik ist okay, weil hier wird ja wenigstens noch ein bisschen die Hood-Thematik geritten, aber wie er dann auch sich in dieses Black-Community-Menü Milieu einfügen will und mit den Leuten da redet, wenn er dann so ein paar Streetrunner da verhört oder so, dass ich denke, Alter, ey, nein, man muss nicht in jede Kultur sich rein sneaken, das hat mit den Natives ja schon in anderen Filmen hat er schon versucht und naja, hier klappt, er geht so. Aber der Film ist von Hood to Hood Productions. Wenigstens da
ist der Name Programm.
Da ist der Name Programm.
Aber ich muss dazu sagen, dass bei dem Film, also ich habe den jetzt ja auch gesehen und das war jetzt auch so ein Film, der dann so jetzt, okay, den musst du jetzt nochmal machen, so, weil der jetzt auch nicht so auf meiner Prio-Liste ganz oben stand, um den nochmal zu sehen. Ich meine, ich habe ihn auch auf DVD zu Hause.
Also war für dich eine Erstsichtung?
Nee.
Achso, okay.
Ich kenne den schon. Aber das war jetzt nicht von der Prio, dass ich den nochmal gucken muss. Ja, sorry, wir haben ihn vielleicht falsch ausgedrückt.
Alles gut.
Und ich habe den halt nochmal gesehen und dachte mir so, ja okay, Gewaltgrad gehe ich mit, kann man machen so. Und dann kommt dieses unsägliche Ende, dieses, wo ich dann dachte, also ich will jetzt nicht spoilern, aber dieses Ende, wie das dann auseinandergeht, wo ich mir dann denke so, der Film war so konsequent die ganze Zeit, da werden gefühlt hunderte Leute erschossen und dann passiert das am Ende, also really, genau dieses Ende. Und dann dachte ich so, ja nee, das also keine Ahnung, also das war jetzt weder cool noch irgendwas so, das war halt einfach so, okay, uns ist das Geld ausgegangen, wir müssen jetzt Stopp drücken, so mach mal einer jetzt das Outro, oder der Schreiberling hat halt einfach nichts auf dem Kasten. Also das war echt furchtbar, also ich weiß nicht, wie ihr das fandet.
Ich habe ein bisschen, also das ist eigentlich das Schlechteste, was man für einen Actionfilm, der ernst gemeint sein soll, sagen kann. Ich fand das Ende extrem witzig, weil es einfach so dumm war. Das kann man ja schwierig ohne Spoilern lösen, lass ich auch, aber das, was der Nicht-Erschossene dann danach sagt, ist einfach irgendwie ja. Comedy-Gold.
Ja, auf jeden Fall. Also, all credits to Mr. Seagal. So, das war dann halt so, ich so, alles klar, okay, cool. Ja, nee, also das habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das so ausgeht. So, dann dachte ich so, ich saß vom Fernseher, war so konsterniert. Ich dachte so, ich muss jetzt erstmal was anderes gucken. So, das habe ich nicht begriffen, was da gerade passiert ist. So, das ist halt einfach, das ging mir nicht in den Kopf. Das habe ich gesagt, nein, das will ich jetzt nicht.
Dave, wie ging es dir denn mit dem Film? Du hast ja noch gar nichts dazu gesagt.
Nee, ich hatte auch dann zwischendurch, als du dann über den Film eher gewettert hast, hatte ich Erik immer so leicht den Kopf schütteln sehen, wo ich nicht weiß, ob er auch nochmal den Film für sich in Erinnerung gerufen hatte und oh Gott, war das scheiße, oder nein, ich bin nicht ganz so konform zu deiner Meinung. Ja, kann ja Erik vielleicht noch gleich sagen.
Nee, das ist nur mein Tremor im Kopf.
Also ich fand die Action und die Hood-Thematik haben mich eigentlich ziemlich gut durch den Film getragen. Also ich konnte offensichtlich etwas mehr damit anfangen als du. Ich war dann aber auch überrascht, weil ich erst dann danach gesehen habe, von wann der Film ist. Ich dachte, der ist irgendwie 10 Jahre eher entstanden.
Ja, so sieht er auch aus.
Ja. Na, das Schlimme ist ja, dass wir das auch schon mal in Geil gesehen haben mit Exit Wounds. So, ne? Also das ja. ist halt so, also zwar nicht diesen Racheplot mhm. so in dem Sinne, aber diese Thematik mit DMX und so. Mhm. Und ich habe jetzt ja in dem ganzen Verlauf noch einen gesehen, wo er ja wieder mit DMX zusammenkommt irgendwie. Das war auch ganz furchtbar, weil da macht DMX nämlich genau das andere wie bei Exit Wounds. Also da ist er der korrupte Cop. So, mhm. das ist dann halt so schwierig. Aber bei dem Film so, also der ist gesunken tatsächlich. Also ja, ich hatte den mal bei 6, also bei 3 Sternen so, der ist auf jeden Fall untergegangen.
Ja, bei mir ist es mit Exit Wounds schon viel zu lange her, dass ich da überhaupt keinen direkten Vergleich habe, sondern der stand jetzt erstmal in Reihe der anderen Filme, die wir heute hier mitgebracht haben. Und da stank er nicht ab.
Okay, das ist überraschend, aber wobei eigentlich gar nicht so. Die Hood-Thematik ist ja
doch
was.
Ja, die zieht bei mir. Ja,
was zieht, muss man sagen. Und komischerweise zieht der Film auch irgendwie gar nicht mal so schlechte Wertungen mit sich, wenn man es jetzt mit Hard to Kill vergleicht. Also ich habe hier IMDb eine 5,1. Was hattest du eben? 5,2 oder so? Also es war auch jetzt nicht viel, viel schlechter. Ich kann ja nochmal eben da reingehen.
IMDb war bei Hard to Kill, ja, genau.
Ja,
bei Hard to Kill meinst du es, ne?
Ja. Also jetzt auch nicht deutlich schlechter. 2,6 bei Letterboxd ist halt auch nicht so schlimm. Also da gibt es Steven Seagal-Filme aus der Zeit, die mit der Hälfte daherkommen würden, wenn Letterboxd nicht diese Positive-Bewertungsskala jetzt neuerdings hätte, wo Daniel der Zauberer eine 2,1 kriegt oder so. Obwohl er eine 0,4 verdient hätte. Ja, ich bin hier am Ende bei 4 Punkten gelandet. Mehr kann ich mir hier nicht aus den Rippen leiern. Das lässt mein Stilempfinden einfach nicht zu.
Erik, wo bist du gelandet?
Ja, ich schwank noch so ein bisschen zwischen bei Letterboxd 2 Sterne und 2,5. So, also ich wäre auch so bei 4, 4,5.
Okay.
Aber nur, ich sag jetzt auch 4, damit wir das jetzt machen können.
Erik hat Blut geleckt, sehr schön. Freut mich ja, dass zumindest das Achtungssignal hier ankommt bei uns und nicht unbedingt die filmische Qualität.
Und Dave ist bei 8.
Ich bin 8,5. Nein, bei mir hat es für glatte 5 gereicht. Ja, solide Unterhaltung für mich. Passt.
Ja, dann sind wir ja gar nicht so weit auseinander. Das geht ja alles noch. Hm. Für einen Steven Seagal-Film aus den 2000ern ist das ein überragend guter Schnitt.
Ja, das stimmt.
Auf jeden Fall so. Das Stimmt, also da kam ja noch unglaublich viel. Also ich habe mich ja noch ein bisschen selbst gegeißelt.
Ja, was du da gemacht hast, da kommen wir später nochmal drauf. Also das ist ja wirklich, also da kannst du dir ja, da kannst du dir ja besser eine Aubergine in den Arsch stecken lassen ohne Gleitgel. Also das ist ja wirklich, puh.
Ja, guck mal, Erik ist ja optisch tattoo-seitig total zugehackt. Das heißt, diese masochistische Ader auszuleben, das wird immer schwieriger bei ihm. Also anscheinend sucht er die Masochismus-Befriedigung über den Filmweg.
No, Dave, because you're disgusting.
Das Sample-Game ist aber heute das absolute on fire hier.
Erik weiß ich zu wehren. Einfach nur mit für ihn neutralen Samples.
Diesen Dave mach ich kaputt!
Dennis, wenn ich in nächste Woche nehmen wir schon wieder auf. Ja, wenn auf einmal Erik da sitzt, dann weißt du Bescheid, was hier noch im Nachgang passiert ist.
Oh ja.
Diesen Ding mach ich kaputt.
Easy Tiger.
Schön.
Ja, wollen wir mit Feuer weitermachen?
Ja, dann machen wir mit Feuer weiter. Dann bin ich jetzt dran.
Genau.
Jetzt gehen wir in die...
Ich wusste gerade nicht, welcher mit Feuer. Tut mir leid. Ja, aber zum Glück hatte Erik verstanden, welchen Feuerfilm du meinst, Dennis.
Nee, der andere heißt ja On Deadly Ground. Nein, aber ist egal.
Im Deutschen.
Also es geht um Fire Down Below und wir bewegen uns jetzt in dieser Siebensegal als Umweltschützer und / Actionheld Ära. Wir sind 1997. Und wir haben den Film, den Steven Seagal bis auf Exit Wounds zu verdanken hat, dass er nichts mehr für Warner Bros. Macht, weil der katastrophal gefloppt ist. Obwohl wir tatsächlich hier, zur Regie habe ich gar nicht so viel zu sagen, aber das Drehbuch ist von Jeb Stuart, der halt auch für Stopp Langsam verantwortlich war. Also wenn man sich da mal anguckt, was der so gemacht hat, der die Story geschrieben hat, ist schon nicht ganz ohne gewesen. Also da hätte was draus werden können. Und wir haben tatsächlich auch eine gar nicht so schlechte Besetzung. Wir haben halt Steven Seagal als Jack Taggart. Wir haben Mark Helgenberger, die wir von CSI kennen. Und aus noch einigen Filmen, aber ich glaube, die bekannteste und noch am präsentesten CSI Las Vegas als Ermittlerin. Wir haben Stephen Lang, wir haben Kris Kristofferson und Harry Dean Stanton. Also es ist gar nicht so schlecht besetzt.
Nee, das ist überraschend gut.
Mhm.
Ist in den USA gedreht. Ha, welch Wunder. Genau, also der Film im weitesten Sinne dreht sich halt darum, dass in dem Bundesstaat Kentucky ein Agent der Umweltschutzbehörde halt ermordet wird und sein Kollege, in dem Fall Steven Seagal als Jack Taggart, halt in das Nest geschickt wird, um da halt zu ermitteln und feststellt, dass irgendwie dieses ganze Dorf anscheinend gekauft ist. Und es halt eine geschasste Person in diesem Dorf gibt, eine, die sich so mit Imkern über Wasser hält. Das ist in dem Fall halt Mark Helgenberger als Sarah Kellogg. Und Steven Seagal sneakt sich so ein bisschen in ihr Leben, indem er quasi so ihre Treppe repariert und irgendwie den ganzen Honig aufkauft, um da halt weiter zu ermitteln. Das gibt so die ein oder andere Keilerei in dem Dorf, wo er natürlich vom Sheriff nicht so gern gesehen ist und immer irgendwelche Leute auf ihn gehetzt werden, um ihn wieder loszuwerden, weil er da halt ermittelt, weil halt anscheinend in einer alten Mine Sachen passieren, die halt umweltschutztechnisch nicht so gut sind. Im weiteren Verlauf stellt sich dann raus, dass das halt Giftmüll ist, der da gelagert wird. Und ja, dementsprechend haben wir sehr, sehr viele Schlägereien in dem Dorf, bis es am Ende eine Riesenschießerei wird. Und das hatten wir in dem Vorgespräch schon. Und anscheinend auch das Prequel zu Toxic Avenger ist, nachdem die ganzen Leute durch die ganze Suppe gehen mussten.
Ja, das da kriegen so viele was ab. Das reicht für eine ganze Toxic Avenger Armee.
Aber ich muss sagen, so als Kris Kristofferson, so als Schmierlappen und nicht so als Helfer von einem Vampirjäger, war schon gut. Also ich hatte damit echt tatsächlich meinen Spaß, obwohl der Film tatsächlich echt nicht so gut wegkam in der Kritik. Aber, also auch immer noch versöhnlicher als so manche andere Filme, aber das sind halt so Sachen, die halt für mich, hatte der noch irgendwie so ein bisschen den Feel von den ersten Filmen von ihm. Also ich bin da immer noch ganz gut reingekommen. Und auch die Thematik einfach, diesen Augenmerk mal darauf zu legen, dass da vielleicht irgendwo was schief läuft und da halt einfach nicht so nur so einen stumpfen Actionfilm zu drehen, wo dann halt irgendwie am Ende der Gute das Mädchen kriegt, was ja hier auch passiert, aber es ist halt einfach, man hat einfach diesen Umweltaspekt noch mit gehabt. Es war ein bisschen stumpf umgesetzt, aber er war halt wenigstens da. Wie fandet ihr das denn?
War das der hier oder der andere, der gleich kommt, wo es am Ende noch diese flammende Rede gibt?
Ne, die flammende Rede ist bei dem anderen.
Genau.
Die ist bei dem anderen.
Ja.
Die flammende Rede.
Die flammende Rede.
Passt gut, ne?
Ja. Komm, drück ein Sample für Dennis.
Ja, warte, jetzt bin ich drauf.
Schneller, drück einfach irgendeins.
Ja, okay.
Dave is a great person.
Danke.
And he's a great judge.
Die ganze Zeit ist Dave.
Dennis, is that you?
Ja. Diese voll dramatische random, Pause dazwischen, ja, ist ja völlig random. Ich glaube, ich muss mal den Film Dennis the Menace als Auftragsfilm reinpacken, ja, weil dann gibt es wenigstens mal ein paar Samples hier, die richtig eskalieren.
Auf jeden Fall. Du, hier gibt's den habe ich ja dich damals auch im Kino gesehen.
Ja, ich natürlich auch, weil, ja, naja, ne?
Mhm. Und ich habe ihn sogar noch auf DVD.
Great work, everybody, really. Except for you, yep. Dennis.
Ach doch.
Voll gemein.
Richtig fies. Ja, Fire Down Below. Ist ein komischer Film. Irgendwie. Also diese Konstellation aus die Bauretter von RTL 2, die er da ist für die ganze Stadt. Ich repariere deine Veranda, ich fließe dir den Flur und was er da nicht alle noch hat. Und dann diese ganzen Folk Einflüsse, die da noch drin stecken mit dem Dance und was er da nicht alles. Es ist wirklich wild. Ich mochte den Umweltaspekt, aber ich bin da, glaube ich, eher beim nächsten, wo ich den irgendwie gelungener zusammengesetzt finde.
Geht mir genauso.
Ich finde, der Film hier, der hat schon Längen und die, es gibt zu wenig auf die Schnauze. Am Ende ist super, da gibt es richtig, richtig was fürs Actionherz, aber er hat echt zwischendurch. Boah, oder noch mit dieser komischen Familien-Drama-Story da zwischen ihr und ihrem Bruder. Hätte man vielleicht durch ein paar mehr Schellen etwas auflockern können, das Ganze.
Vielleicht hat er sich ja mit Kane Hodder als Stuntman, weil das war die letzte Arbeit, die sie zusammen gemacht haben, verstritten. So, also Jason himself quasi.
Ich weiß gar nicht, wer die größere Legende von beiden für mich ist. Ich glaube Kane Hodder.
Ja gut, aber der Film hier war viermal für die Razzies nominiert und hat nicht einmal gewonnen. Und selbst
oh.
Der muss ja gut sein, wenn er keinen Razzie gewonnen hat.
Worst Screen Couple, Seagal and His Guitar, hat verloren gegen John Van Damme und Dennis Rodman in Double Team. Also.
Oh, das finde ich garstig. Ah. Ich mochte Double Team sehr gerne. Oh, das könnte man Dennis Rodman Special machen, das ist eine ähnlich komische Persönlichkeit.
Ja, voll. Ja. Hat der nicht mit China angebandelt? Steven Seagal auf Russland losgeschickt und Dennis Rodman war doch China, oder?
Ja, alles ein Komplott.
Kann sein, ja. Steven Seagal ist ja vorher nochmal eben über Paris geflogen und hat Depardieu mitgenommen und dann.
Ja, genau. Ist ernsthaft?
Ja, Depardieu ist da auch Russe
jetzt. Ja. Sag mal, haben die mal einen Film zusammen gemacht, Seagal und Rodman?
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Oh. Da fehlt noch was.
Triple Team.
Triple Team, ja.
Fände ich gut. Aber wäre heutzutage vielleicht ein bisschen lame, wenn die alle so beweglich sind, wie sie es jetzt zuletzt waren.
Ja, das wird
schwierig.
Das wird dann wahrscheinlich wie so eine Politikrunde, wenn die alle sitzend am Tisch mit Zigarre rauchen, dastehen so. Also sitzen, vielmehr. Soll ich angucken und dann sich unterhalten, den ganzen Film.
Die drei Geschworenen.
Ja. Oder so Schellen über den Tisch verteilen, so. Oder Arm drücken. Also hier over the top 2 quasi.
Back to the Roots, geil. Bud Spencer.
Oh ja. Ja.
Ja, also sonst hat der Film tatsächlich noch so ein paar Country-Sänger, wo von mir jetzt keiner bekannt war, so richtig, die da halt ihre Auftritte alle bekommen. Was dann zu der einen oder anderen unfreiwillig komischen Musikeinlage führt.
Und eine Tanzeinlage.
Ja, gut, ich meine, wir sind in einem US-Dorf, nur dass da Square Dance nicht fehlen darf, so dass ja. Also da hat er nur gesagt, da hatte
Connecticut war der Bundesstaat.
Kentucky.
Oder? Ach, Kentucky, ach ja.
Also ja, auch da wird wahrscheinlich in dem Dorf der Stammbaum im Kreis sein, aber
Wenn du Glück hast, ja. Wenn du Pech hast, sogar eine 8.
Ja.
Aber ich, anders als bei Urban Justice, war ich hier mit dem Ende einverstanden.
Ja, aber da hat er es ja auch geschickter gemacht. Also fand ich, weil ja. das... Weil er hat ihm ja mehrfach die Chance gegeben und der wollte nicht und dann hat er ihn dann, und dann ist er ja trotzdem weg gewesen, so. Also, das haben sie schon geschickter gemacht hier.
Ja, fand ich auch.
Aber das könnte vielleicht an dem Drehbuchautor liegen, der hier tatsächlich so ein paar Hochkaräter hat. Ich muss jetzt wirklich mal tatsächlich nochmal nachgucken, wo der, das habe ich jetzt hier leider nicht so richtig rausgeschrieben.
Der hat ja zumindest etwas mehr geschrieben als der von Urban Justice.
Hat er. Aber etwas als Drehbuchautor mehr. Haben wir Stirb langsam, Lock up und wieder 48 Stunden auf der Flucht im Sumpf des Verbrechens, dann Fire Down Below. Und dann kamen halt nur noch irgendwie 7 Episoden für Vikings. Aber
gemein.
Na.
Also da war schon ein bisschen was dabei, wo man sagen kann, okay, der hat auf jeden Fall zumindest mit diesem Action-Genre Berührungspunkte gehabt.
Er hat aus 7 Vikings-Folgen mehr geschrieben als Gilmar Fortes der Zweite.
Vielleicht fühlt er sich ja nach dem Anhören dieser Episode berufen, mal wieder was zu schreiben.
Wer von beiden jetzt?
Gilmar.
Ich hoffe, du meinst
der Dritte.
Ja, okay.
War es der Zweite oder der Dritte?
Der Zweite.
Achso, vielleicht hat er einen Sohn, der Dritte, der mehr
ja, springt. Genau, der hat jetzt gerade Konklave geschrieben. Der ist richtig gut. Mhm. Nein, keine Fake.
Ja, wir drucksen irgendwie um den Film Fire Down Below und seiner Bewertung herum, nicht wahr?
Habe ich mich auch echt schwer mitgetan, muss ich zugeben.
Echt?
Ich fühlte mich ähnlich unterhalten wie bei Urban Justice. Ja, deswegen hatte ich mich gar nicht schwer getan. Aber ey, Erik ist dran.
Also ich gebe dem noch eine 6,5.
Mhm. Okay.
Hast ja, du schon die anderen Zahlen vorgelesen?
Ach so. Nee, habe ich nicht. Eine 5,1 von 10 bei IMDb. Wir haben einen Metascore von 40% und wir haben eine 2,5 von 5. Also auch Letterboxd, sehr persönlich mit dem Film.
6,5 von dir war es gerade?
6,5, ja. Mhm.
Ja, ich bin da ähnlich wie IMDb und Letterboxd unterwegs. Von mir gibt es glatte 5 Punkte.
Ach krass. Ja, ich habe mich deshalb schwer getan, weil ich das in Relation so schwierig fand, dass ich fand ihn ziemlich besser als Urban Justice, aber auch nicht so gut wie Hard to Kill. Deswegen musste ich das ein bisschen auspellen. Deswegen bin ich jetzt am Ende bei 5,5 gelandet. Mhm. Weil ich halte ihm auf jeden Fall Kris Kristofferson zugute, der schon echt Bock macht. Ja, Henry Dean Stanton ist ein bisschen verschwendet, zumindest am Anfang. Am Ende kriegt es dann ja noch mal ein bisschen Turn. Also die Darsteller haben hier echt eine Menge rausgerissen. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Mhm. Kann auch sein, dass es nur Namen auf Papier sind. Aber ich finde 5,5 ist okay.
Ja, natürlich ist okay. Ist deine Meinung. Sag mal, ich bin ja dann umso mehr gespannter, wie ihr den nächsten Film fandet. Da geht's auch um Feuer.
Ja, aber auf brennendes Eis begeben wir uns jetzt hier.
Und wie gesagt, jetzt hier einer nicht Inuit. Dann werden Nasen gebrochen.
Aber dürfen wir auch Native Americans sagen? Ja, könnt ihr auch. Das finde ich auch okay. Ja, gut.
Ich dachte, die heißen Electric. So, da muss man jetzt ein bisschen um die Ecke denken.
Ja, ja, ja. Wenn du dann nicht aus der Szene kommst, dann wird das schwierig jetzt, ja.
Ja,
ja, den haben wir auch vor allem nur auf die Agenda gebracht, weil wir gedacht haben, ey komm, am 30. Januar 2025, also gefühlt erst vor ein paar Tagen, kam nämlich über Play on Pictures eine Steven Seagal Blu-ray-Box raus mit 5 Titeln. Und wenn wir dann noch die Rezension der Banausen zugrunde legen, ja, zu Glimmerman in Supporter-Episode 237 oder hatten wir schon kurz erwähnt, Deadly Revenge aka Out for Justice in der Episode 62, dann können wir nämlich jetzt durch den Film die Box komplett machen mit denen, die wir schon gerade eben gebracht haben. Deswegen haben wir hier nochmal gemeinsam 4. Film an den Start gebracht. Das hat den Hintergrund. Ach und bevor wir es vergessen, wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, auch Nico wurde ja mal, der ist jetzt nicht in dieser Blu-ray-Box enthalten. Aber falls ihr immer noch nicht genug habt von Steven Seagal-Besprechung, könnt ihr in Episode 348 reinhören, weil da hört man dann die Besprechung von Nico, a.k.a. Above the Law.
Vorhin hast du mich noch gefragt, in welcher Episode... Oh, sorry. Vorhin hast du mich noch gefragt, in welcher Episode, und jetzt steht es hier, warum hast du es vorhin nicht rausgesucht?
Weil ich es mir erst danach notiert hatte.
Ah, okay.
Ah. Clever.
Clever.
Ja, Alarmstufe Rot wurde aber sicherlich auch mal besprochen, oder? Den hast du ja doch sicher reingeschrieben.
Ich habe eins und zwei, aber Under Siege wahrscheinlich eingetragen in die Tabelle.
Ich habe jetzt nicht alle Titel abgeglichen mit Steven Seagals Filmografie. Ja, also, ja, die Banausen haben noch viel mehr interessante Reviews zu verschiedenen Filmen, unter anderem noch weiteren Steven Seagal-Filmen. Hört mal einfach alle Episoden durch, dann wisst ihr, welche Steven Seagal-Filme besprochen wurden.
Genau. Oder werdet einfach Supporter, dann könnt ihr in die Tabelle gucken. Ja. Da gibt es nämlich für 5 Euro, nein, das lassen wir jetzt.
Nicht, dass die denken, nicht, dass es auftaucht, dass wir bezahlt
so,
werden.
So, Alarmstufe Rot, Under Siege.
Sehr so gut.
Ah, warte.
Erik will es wissen.
Ich will es wissen. Warte, ich muss mir das kurz markieren. Alter Mann, ich finde das sonst nicht mehr hier. Episode 148.
Teil 1?
Ja. Und Alarmstufe Rot 2, Under Siege 2 war dann in 326.
Sehr schön.
Also die könnt ihr sogar, ohne dass ihr dafür Geld bezahlen müsst, hören.
Also hört da.
Aber bezahlt mal lieber Geld.
Ist es so, dass man immer noch auf die alten kostenfrei zugreifen kann?
Nee, das ist eine freie Episode. Das ist ja keine Supporter-Episode.
Ja, ich meine, aber auch die.
Ja,
ja, du kannst Spotify auf die alten Supporter zugreifen, wenn du mehr zahlst.
Ach, Supporter-Episoden war das. Und die alten, normalen Episoden, die sind... Die auch, sind
frei. Das ist okay. Ja, eh alles frei.
Alles frei. Ja.
Das ist ja öffentlich-rechtlich quasi.
Genau.
Ey, ja, die Banausen sollten auch was von den Gebühren, Rundfunkgebühren erhalten. Ja, das ist öffentliche Arbeit.
Ja, das ist ja ein Bildungsauftrag, den sie da erfüllen. Genau. Ja.
Ist Funk etwa kein Patreon-Supporter? Funk, was los? Mach das mal.
Sehr gut. On Deadly Ground im Original, ja, von 1994. Auch hier wieder typischer Publisher der End-80er, Anfang 90er Steven Seagal-Filme, Warner Brothers. Aber auch hier dann, ich glaube, einer von sieben Filmen, wo Seagal mit seiner Produktionsfirma Seagal Nasso Productions agiert hatte. Weil er nämlich hier auch Regie führen wollte. Und Warner ihm das nur zugesagt hatte, nachdem er seine Einwilligung für die Teilnahme an Alarmstufe Rot Teil 2 gegeben hatte. Erst dann hat Warner Brothers gesagt, okay, komm, machen wir dir Geld klar für die Realisierung. Also, ja, das war Steven Seagals einzige Regiearbeit bis 2024, wo er nochmal In the Name of Justice rausgebracht hat. Nicht Urban Justice, sondern In the Name of Justice. Jo, das war der einzige Film von den heute besprochenen, den ich schon vorher mal geguckt habe. Kanntet ihr beide den schon?
Jo.
Ja.
Ich kann nur so viel dazu sagen, ich bin bei der gleichen Punktzahl gelandet wie damals. Irgendwann so um die 2000er herum.
Ja.
Ja, und hier ist ja bei dem Film, das wissen die wenigsten, aber hier ist ja seine Liebe zu Russland entstanden, weil die eine Autorin ja Robin Russin heißt, deswegen.
Der ist so scheiße, Alter. Ich dachte, seine Liebe zu Robin Hood, weil er in dem Film so eine Art Robin Hood-Charakter irgendwann entwickelt für die Inuit. Ja. Mehrere Facetten von Steven Seagal geweckt, vielleicht.
Interessanter Typ.
Voll. Er spielt hier nämlich Forrest Taft, ja, mit seinen schönen Haaren, Drei-Wetter-Taft inne, nicht zu verwechseln mit Forrest Gump, ja, aber er als Klimaschützer irgendwann für den nicht Rainforest, sondern für die Weiten Alaskas, ja, da fängt der Film nämlich an. Er spielt da einen, was ist er, so Feuerbekämpfungsspezialist von einer Ölfirma. Film fängt nämlich an, indem man die schöne Landschaft Alaskas per Helikopterkameraflug sieht und das Ganze dann nämlich an Bord sieht man Michael Jennings, der gespielt wird von dem großartigen Michael Caine, der nämlich Präsident einer Ölfirma ist. Dennis, was schmunzelst du?
Ich muss gerade in deinen Aufzeichnungen lachen, weil hier steht R. Lee Ermi, Scrubs Dr. Cox. Das wäre so geil, wenn das so gewesen wäre.
Ja, Mann. Ich versuche mal den Brückenschlag für mich zu finden.
Ist verkehrt rum, ja. John C. McGinley ist natürlich Dr. Cox, aber es wäre geil, wenn die Rollen getauscht hätten. Wobei ich mir Dr. Cox auch echt gut bei Full Metal Jacket hätte vorstellen können als Instructor. Also.
Ja, auf jeden Fall.
Erzähl weiter.
Du hast natürlich vollkommen recht. Nee, das ist richtig. Nicht, dass ich es gerade einfach nur stupider abgelesen hätte, ja, und beim Ablesen dann erst der Fehler aufgetaucht wäre. Ja, also Michael Caine, alias Michael Jennings, spielt den Obersten einer Ölfirma und fliegt nämlich zu einer gerade vom Feuer befallenen Plattform in Alaska, die eigentlich in einem relativ sensiblen Ökosystem da verortet ist. Und der Ölturm nämlich Feuer gefangen hat. Und mit im Hubschrauber sitzt eben Forrest Taft, alias Steven Seagal, um das Ganze abzuchecken. Vor Ort angekommen, trifft er erstmal auf Hugh Palmer, der von Richard Hamilton gespielt wird. Das ist einer der Vorsteher, der sich da technisch halt gut auskennt und irgendwie halt vermutet, muss irgendwas manipuliert worden sein. Steven Seagal auf diesen in Flammen lodernden Ölturm raufkraxelt, um dann halt irgendwie im Anschluss das ganze Ding zu sprengen, weil eben nicht mehr zu retten. Und dabei aber feststellt, irgendwas stimmt da nicht, wie sein Kollege schon gesagt hat, was mit den Sicherheitsverschlüssen. Und naja, dass dann auch schon gleich Michael Caine mitgibt, der das Ganze aber eher, ich glaube, der hat doch eher so eine Intrige im Kopf, ja, dass die Inuit da möglicherweise hinterstecken. Auf jeden Fall hat er eben eine Frist einzuhalten für diesen Bau dieser Ölplattform, weil wenn er die nämlich nicht einhält, dann gehen nämlich die Bohrrechte wieder in den Besitz der dort lebenden Inuit. Das will er natürlich vermeiden. Das findet nämlich Forrest Taft aufgrund einer Datenbankrecherche in der Firmendatenbank raus, dass da bei den Sicherheitsventilen nicht die Originalteile, die wahrscheinlich gar nicht zu diesem Brand den verursacht hätten, verwendet wurden, sondern nämlich einfach billige Teile, wo es dann kein Wunder war, dass das ganze Ding in Feuer geht. Schmunzeln musste ich ja als Forrest Taft dann die Sprenglösung ausgelöst hatte, Sprengsatz und dabei irgendwie sehr schmunzelnd in Richtung Michael Caine geguckt hatte. Also, ja.
Allein diese Feuerwand hinter ihm, wie er das Ding sprengt und hinter ihm einfach alles in Feuer aufgeht.
Das war schon geil.
So, also
die noch alle wegrennen. Ja, und er so ziemlich genau weiß, wo er noch stehen kann.
Und sich Dr. Cox einfach mal kurz in Matsch schmeißt. So irgendwie ja, so. Stimmt. aber das war so dieser richtige Ego. Das war so, wie wenn du so als Schauter von der Band irgendwie so ein Ego-Riser auf der Bühne hast, weil du eigentlich viel zu klein bist, um so draufsteppst. Und dann, das war genau in dem Moment so, der dreht sich halt um, grinst süffisant und drückt auf den Schalter. Das war so dieser, weißt du, wie bei Batman, irgendwie Dark Knight.
Stimmt.
So.
Stimmt. Guter Vergleich.
Mich würde mal interessieren, ob die Szene in dem Video von Lonely Island Cool Guys Don't Look at Explosions drin ist, weil da ist eigentlich ein Zusammenschnitt aus allen Szenen, wo irgendwelche Leute von Explosionen weggehen und keine Miene verziehen und die Szene gehört für mich da eiskalt rein.
Naja, dann hast du jetzt eine Aufgabe für den Cold Opener beziehungsweise für den Trailer bei Instagram. Hast du dir gerade selber Hausaufgaben gegeben?
Ja, verdammt.
Also ich habe mal die Inhaltsbeschreibung, die ja auf dem Drehbuch von, Dennis hat den Namen schon erwähnt, Robin U. Russin basiert, die insgesamt immerhin auch mehr Credits hat als, ich komme schon wieder nicht auf den Namen. Wie heißt der Zweite?
Gilmer Fortes der Zweite.
Ich glaube, den Namen haben wir schon öfter jetzt verwendet als Steven Seagal, oder?
Ja, definitiv. Aber er ist auch echt, ihm gebührt ja auch Ehre.
Ja,
also
voll.
Wenn du nur einen Film geschrieben hast, kann man das ja nicht oft genug erwähnen, dass du einen Film geschrieben hast, weil man kann ja über keinen anderen reden. Deswegen.
Ja. Hier waren es immerhin
einen Film mehr geschrieben als ich.
Hier waren es auch immerhin mehr Drehbuchautoren als in dem anderen Film. Ja, die waren es nämlich zwei. Also einmal neben der Russin, die insgesamt 9 Credits hat, aber sonst nichts Nennenswertes irgendwie
jetzt
geschrieben hat.
War das gerade Absicht, dass du das jetzt russisch ausgesprochen hast?
Ja, ja,
die Credits.
Credits.
Hat noch Ed Horowitz hier Drehbuch geschrieben. Den kannte man dann später noch für seine Drehbucharbeit bei Exit Wounds aus dem Jahr 2001. Ja, aber vielleicht nochmal kurz zurück zur Story, weil Taft nämlich dann Jennings damit konfrontiert, dass hier Billigmaterial verbaut wurde. Also kein Wunder, dass eben ja Ölturm in Flammen und ein paar Leute bei draufgegangen sind. Der aber auch schon seine, er will natürlich auf gar keinen Umständen, dass die Bohrrechte wieder zurückgehen. Ja, er will sie behalten, will Kohle scheffeln und hat deswegen seine Handlanger, Magruder, den haben es auch, eigentlich müsste Lee auch den Film gucken, ja, für eine seiner Lieblingskomödien. Und Otto,
Walkes.
Der hier, bitte? Walkes. Der hat, glaube ich, in dem Film auch keinen Nachnamen, ne? Nee, also gespielt von Sven Ole Thorsen. Oh Mist, ich komme gerade nicht rauf, wo ich den auch kenne. Den kennt man auf jeden Fall aus diversen Actionfilmen. Er ist ziemlich kräftiger, großer Typ, der meist auch nicht viel sagt.
Hat der mal die Nase bricht oder was? Den in der Kneipe? Wen meinst du jetzt?
Mann, ich schlag gleich nochmal nach. Dieser ganz große neben Dr. Cox, die beiden Typen, die da zusammen, nämlich zu Palmer.
Also der spielt einfach überall mit, der Typ.
Ja, ne? Also kennt man, ja. Wenn man Actionfilme
Gladiator,
kennt.
Gladiator, Terminator 2, Predator, Lethal Weapon, Jagd auf Rote Oktober, 3 Engel für Charlie, Last Action Hero. Also ey, der hat eine Filmografie.
Ja.
Goddammit.
Ja, Mann. Die tauchen nämlich bei Palmer auf, um, ja, oh, wie war denn das? Genau, der hat nämlich irgendwelche Daten, die beweisen, dass das nicht alles gerade klimaneutral abläuft, ja, dass sie eigentlich Umweltverschmutzung natürlich vom Feinsten stattfindet. Und finden das aber nicht und ja, letztendlich foltern sie ihn zu Tode. Und da er aber auch sehr gut befreundet war mit Taft, nicht nur Kollege, sondern Freund, wittert er da weiteres. Aber auch sie, die versuchen den, auch Taft umzubringen. Wie war denn das Ding? Der ist da mit irgendwelchen Schlitten unterwegs, ne? Ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Auf jeden Fall gibt es da dann einen Sprengstoffanschlag. Und geht nicht bei drauf, sondern wird zum Glück von dort in der Nähe sich befindlichen Inuit gefunden, die ihn dann erstmal mit in ihr Dorf nehmen, um da unter Zuhilfenahme spiritueller und sonstiger Einflüsse wieder zu retten. Und dort verändert sich dann das Bewusstsein von Taft und er ist nicht mehr einfach nur der Ex-Feuerbekämpfungsspezialist, Handlanger der Ölfirma, sondern möchte gerne Umwelt retten, das Böse bekämpfen und für die Inuit eintreten.
Aber der war doch vorher schon aware.
Ja, also der war schon vorher aware.
Also, das halt, also weil diese Kneipenszene ist ja vorher. Mhm. Das ist ja noch davor.
Ja, ja, ich hab's jetzt ein bisschen überspitzt.
Ja, ja. Aber da ist ja genau, wo er sich ja dann mit Bohrarbeitern legt man sich nicht an. Und dann,
oh ja, stimmt, auch eine gute Szene.
Und die Barkeeperin schon abwinkt und sagt, ja. Okay, alles klar, ich melde es mal der Versicherung, weil jetzt hier gleich alles zu Bruch geht. Und es ist wieder ein Film, wo ein Typ durch eine Scheibe fliegt. Ja. Also ist euch das aufgefallen? Also das ist halt irgendwo, ja. Das ist, entweder schmeißt er den durch irgend so ein komisches Ranggitter oder es geht durch eine Scheibe. Also das Beste hatten wir auch in der Vorgespräche zu, war ja immer noch bei Killswitch, wo er halt einfach diese Szene, wie der den einfach 12-mal, ich hatte es mit 7-mal angeteased, das sind 12-mal in der gleichen Szene den Typen durch die Scheibe schmeißt und du 12 Einstellungen davon siehst, bevor diese Szene vorbei ist. Und das ist der gleiche Typ, der fliegt halt einfach 12-mal durch diese Scheibe und hier wieder eine Scheibe, aber diesmal nur einmal. Es geht straight durch und dann ist das Thema durch.
Ich
wie
mag
die Nase
das, ja.
Von dem Typen. Denn, ne?
Aber diese Szene war natürlich auch, wieder, fand ich sehr amüsant.
Ja, das war hilarious. Ah. Also wirklich, wie er dann halt auch am Ende dann, ich brauche noch Zeit.
Ja, da habe ich auch sehr gelacht. Jeder kann sich ändern, ich brauche noch Zeit.
Naja. Ja, vielleicht kann man, also keine tragenden Rollen, aber ich würde auf jeden Fall noch erwähnen wollen, dass hier 3 Oscar-Gewinner mit im Cast sind. Ja, das ist Louise Fletcher, die man vor allem als Oberschwester in einer Flug über das Kuckucksnest kennt.
Steven Seagal natürlich.
Steven Seagal ist der, ja, mehrfache Oscar-Gewinner. Michael Caine hatten wir ja schon erwähnt und Billy Bob Thornton spielt hier noch mit. Ja,
also. Ja, aber Michael Caine war aber nur dritte Wahl, wie ich es hier so.
Absolut. Guter Übergang. Hast du noch präsent, wer alles? Ich habe mir notiert, Jeremy Irons war vorgesehen.
Genau,
Jeremy Anthony Irons. Anthony Hopkins und Alan Rickman. Ja, also da hatte man echt.
Also hat man, das ist ja sogar nur vierte Wahl dann tatsächlich. Ja. Das ist ja der Wahl. Mann.
The Emancipation of Fun Dave.
Ja. Da gehört noch ein zweiter dazu. Warte mal.
You killed Fun Dave. Hope you're happy. Fun's over.
Das kannst du ganz am Ende drücken.
Genau, dass ich auch Bescheid weiß. Ja, wie ging's euch denn beim Gucken? Mit welchem Fazit?
Ja, mir ging's gut. Ich hatte den noch als gut in Erinnerung und ich fand ihn auch nach wie vor sehr unterhaltsam. Geiler Cast, überraschende kleinen Gastauftritte, die mir das nochmal ein bisschen mehr versüßt haben. Diese Kneipp-Szene ist für mich eine der besten, die in Seagal-Filmen stattfinden, weil sie einfach grob und lustig sind. Das ist schon ziemlich cool und Michael Caine als Bösewicht funktioniert für mich hervorragend.
Mhm. Ja, und Quentin Dupieux wäre auch neidisch auf die Jacke auf jeden Fall. Deerskin, oh, das ja. Grüßen so, also das ist ja schon... Ganz, ja. Die Klamotte war auf jeden Fall stark, ja.
Das war ein Highlight und doch, ich fand den echt gut. Hätte ich genauso noch in Erinnerung gehabt, aber ich bei Steven Seagal-Filmen war ich eher der Meinung, dass die vielleicht schlecht altern und abfallen, aber der hier ist bei mir exakt wie bei Dave genau da geblieben, wo er war.
Cool. Erik, wie ging's dir?
Ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß mit dem Film. Also es ist ja wirklich noch einer der Top-Filme von ihm, so, also das ist ja dann, also das, da gibt es eigentlich fast nichts zu meckern, so, also bis auf am Ende halt, ja, okay, es gibt wieder diesen moralischen Zeigefinger, so, die Szene ist auch immer noch zu lang, obwohl sie es schon recuttet haben, so, also ich glaube, da hätte es vielleicht nach dem Film auch eine Texttafel getan und nicht Steven Seagal spricht vor versammelter Mannschaft nochmal und schafft halt nochmal dieses Verständnis für dieses Ökologische, weil, also gerade, ich glaube, wir hier in Europa haben ja mit dieser, da wir, wenn wir jetzt an der Küste und diese ganze Offshore-Geschichte, hätten wir wahrscheinlich noch mehr mit dieser Ölgeschichte zu tun, als wir hier auf dem Land zu tun haben. So. Deswegen geht das so an einem so ein bisschen vorbei, weil man da nicht so täglich mit konfrontiert wird, dass man halt irgendwie so ein Ölbohrturm oder was auch immer sieht. Ich meine, dass da die Natur zerhackt wird, ja, ist wichtig, dass da jemand mal drüber redet, so, aber es war halt für so einen Actionfilm, war es einfach am Ende too much, glaube ich. Aber das ist auch der einzige Kritikpunkt, den ich habe.
Ja. Erik spricht natürlich vor allem auch das an, was man in Trivia Facts nachlesen kann, dass Seagal irgendwie fast 40 Minuten für die Schlussszene auch gedreht hat. Und in der Preview-Version fürs Kinopublikum gab es dann immerhin noch eine 11-minütige Rede am Ende, ja, die aber eher für Lacher und anderes gesorgt hatte, weshalb dann nochmal umgeschnitten wurde. Und ja, insgesamt der Film auf überschaubare 101 Minuten dann gekommen ist. Ja, ging mir so ähnlich. Ich mochte den schon beim ersten Mal gucken und jetzt auch wieder. Hab nicht ganz verstanden, warum der nicht ganz so gut bei wegkommt.
Krass, der hat eine schlechtere Bewertung, tatsächlich.
Ja, immerhin, gut, kannte vorher die die Political Film Society in den USA halt nicht. Die haben so einen Human Rights Award. Der wird seit 86 vergeben für Filme mit politisch wertvollem Inhalt. Ja. Zum Beispiel irgendwie was zu Demokratie, Menschenrechte und Frieden und so weiter aussagen. Und den hatten die auf dem Schirm für eine Nominierung, hat den nicht gewonnen, aber kam ja dann doch irgendwie bei bestimmten Gruppen dann an.
Also ich kann mir nur vorstellen, dass das halt ein Film ist, der generell mehr gesehen worden ist. Also das müsste man jetzt mal gucken, wie viele den gelockt haben, dass deswegen die Bewertungen schlechter sind, um jetzt da nochmal kurz zurückzuspringen. Also, dass einfach mehr Leute den gesehen haben und die Chance, dass den jemand schlecht bewertet hat, einfach größer ist als Leute, die vielleicht Fire Down Below nicht gesehen haben, weil sie haben, oh, ich habe On Deadly Ground gesehen, das tue ich mir nicht nochmal an. So. Und dann gibt es da wahrscheinlich dann noch diese prozentualen Anteil an Hatern, die damit nichts anfangen können. Ach, oder, so die, oder die Ölarbeiter, die sagen, unseren Job jetzt hier weg.
Ja, ich glaube auch hier ein paar tausend Bewertungen sind ja wahrscheinlich mal repräsentativ für ein gesamtes Meinungsbild.
Ja, du hast hier 17.000 Bewertungen bei Letterboxd, jetzt zum Beispiel von Hard to Kill waren es 26.000, bei Fire Down Below waren es dann nur 9. Also,
ja.
Schwankend.
Aber cool, dass wir alle drei was mit dem auch anfangen konnten. Habt ihr noch was irgendwie zu erwähnen, bevor wir was zu Budget und Punkten sagen?
Nö, hau auch gerne raus.
Ja, Budget lag bei geschätzten 50 Millionen Dollar. Man sieht, finde ich, auch im Film, dass der mehr gekostet hat als so einiges anderes in der Steven Seagal-Filmografie. Hat leider nicht ganz so viel eingespielt, ja, 38,5 Millionen Dollar. War also ein Flop. Und die Bewertungen, ja, werfen auch kein so wahnsinnig gutes Licht auf den Film. IMDb ist bei einer 4,6, bei einem Metascore von 33. Die Letterboxd-Community liegt bei 2,4. Ich mochte den nach wie vor. Ja, 7 Punkte von mir.
Von mir auch.
Dann kriegt ihr erstmal euer... So, und ich mach's kaputt. Ich bin bei 8.
Jawohl, sehr schön.
Sehr gut. Sehr schön. Positiv. Freut mich.
Das Beste kommt zum Schluss.
Ja, wir haben ja gesagt, dass wir, bevor wir zu unserer Top 3 gehen, dass wir dann vielleicht noch einmal so, es lässt sich bei über 60 Filmen einfach nicht machen, da über jeden mal einmal kurz zu schwatzen. Ich habe ja gerade schon erwähnt, die Anfangszeit von ihm von 1988 so bis 97, die lief ja schon relativ gut, aber Fire Down Below dann so ein bisschen mit der Letzte, der den Abgesang einläutete. Mhm. Danach kam halt noch ein, zwei, die ich noch okay finde, aber es ging halt mit Above the Law, aka Nico, los. Hard to Kill haben wir gerade drüber gesprochen. Dann kam Marked for Death, Out for Justice hattet ihr gerade schon erwähnt. Und dann kam halt wahrscheinlich der bekannteste Film von ihm, Under Siege, Alarmstufe Rot. Mhm. Und den kennen, glaube ich, die meisten. Ich meine auch, dass der bei Letterboxd bei dem Most Popular so ganz vorne ist, zusammen mit einem anderen, der gleich noch kommt. On Deadly Ground haben wir gerade besprochen, der danach kam. Dann kam Under Siege 2. Den finde ich ja echt ein bisschen underrated, weil ich mag den echt gerne. Mhm. Vor allen Dingen so, ich weiß nicht, ich finde den nicht ganz so gut wie den ersten. Der ist aber auch schwer, weil der natürlich echt geile Darsteller hat. Aber Under Siege 2, weiß nicht. Ich habe irgendwie ein Herz für den.
Ja, das ist halt so eine Trash-Perle.
Ja.
Irgendwie, also der heißt schon, also ja, auch wieder falsch. Trash ist es ja nicht, aber das ist halt, der nimmt sich halt nicht so ernst. Also der ist halt der erste nimmt sich schon noch ernst. Also Under Siege, und denn der ist halt so ein bisschen, so der geht so ein bisschen nuts. So. Also, den haben sie gut gemacht, auf jeden Fall. Guter zweiter Teil, auf jeden Fall.
Ja, fand ich auch. Und dann kommt danach ja ein Film, da gab es ja eine Weltpremiere. Denn Steven Seagal ist ja eigentlich unsterblich, wissen ja viele gar nicht. Und dann kam Einsame Entscheidung.
Oh ja.
Das war so ein Ding, das habe ich nicht kommen sehen in der Form. Aber es geht ja auch echt schnell, also es ist jetzt auch kein Major Spoiler, dass, ja, er ist dabei. Hat er nicht sogar mal bestritten, dass er in der Szene
steht? Ja, der ist umgestiegen kurz.
Genau.
Dann einen anderen Flieger dahinter.
Okay.
Er hat einen Fallschirm gehabt, keine Ahnung.
Ja, irgendwas. Also ich glaube, er hat auf jeden Fall mal versucht zu bestreiten, dass er in der Szene den Tod findet. Genau. Finde ich spannend. Find ich spannend, sich daraus zu reden. Ja, dann kam Glimmerman, den würde ich gerne mal wiedersehen. Den habe ich lange nicht geschaut.
Ja, ich habe den noch gar nicht gesehen. Und der ist eben neben Marked for Death, also zum Töten freigegeben, einer von zwei Filmen, die ich gerne noch gucken möchte, bevor ich irgendwann sterbe.
Genau. Ja, und dann hast du, aber danach kommt Fire Down Below, und dann hast du ja auch seine glorreiche Anfangszeit quasi abgefrühstückt.
Ja, genau.
Das da endet dann ja quasi so sein zehn Filme. Das waren echt 10 Filme, die so nacheinander, die alle solide bis gut waren.
Ja, bei den, also, ich glaube, fast allen war dann Warner Brothers der Veröffentlicher.
Ja, also das war schon ein guter Run. Dann kommt My Giant, da habe ich noch nie was von gehört bis heute.
Ja, das ist auch tatsächlich, den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich glaube, da spielt er sich selbst. Spielt er sich selbst. Also, Steven Seagal, as himself quasi. Also, er sich selbst. So, da war das. Das muss ich mir nochmal irgendwann geben.
Ist auch, glaube ich, kein Actionfilm und nichts. Nein. Das ist irgendwie sowas ganz, ganz. Also, das Cover sieht eher nach so einem Kinderfamilienfilm aus. Ja. Da weiß ich gar nicht, was das sein könnte, aber ich hab durchaus Interesse. Das war jetzt dann auch der erste, den ich nicht kenne. Ja, dann hat man danach The Patriot.
Ich hatte ja schon, ich konnte ja schon mal rübergucken, was ihr alles gesehen habt. Und bei mir hat es dann echt ziemlich krass aufgehört. Mit Exit Wounds kannte ich halt dann noch. Den habe ich auch immer noch auf Blu-ray zu Hause. Aber davor die paar Jahre und vor allem das danach, bis auf einen Film, der dann auch noch erwähnt wird, bin ich da leider raus.
Ja, aber danach geht's auch echt bergab.
Dann geht's ja auch nach Bulgarien und sonst wohin. Mhm. Und dann werden die ja auch immer mehr, also erst B, dann C, dann wirklich schwierig.
B für Bulgarien, oder?
Dann nicht mehr stehen, sondern sitzen. Dann gibt's immer schlechte Perücken. Also das nimmt relativ schnell ab. Dann
ach, hat er irgendwann Perücken aufgezogen, oder was?
Naja, also umso älter er wird, also das ist auf jeden Fall nicht mehr sein, das ist auf jeden Fall nicht mehr sein Haupthaar, was da auf seinem Kopf sitzt.
Pferdehaar rein.
Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das ist nicht mehr echt. Also das ist so aufgetufft, also das sieht so aus, als hätte er, weißt du, diese Mozart-Perücke so. Also
okay,
so,
sexy.
So auftopiert.
Hauptsache Pferdeschwanz noch am Start?
Ja,
oder?
Ja, ein bisschen noch.
Ein bisschen.
Aber dann schwarz gepudert.
Naja, schwarz gepudert,
das
genau.
Sieht, das sieht wirklich schlimm aus. Das sieht echt schlimm aus.
Okay.
Echt ein Highlight. Ja, dann kommt noch Ticker, den kenne ich noch. Und dann kommt einer, den könntest du dir auch mal drauf klatschen, weil da hast du in dem Film spielt Corrupt mit Ja Rule, Monique, Hannes Jänicke, was völlig random ist, als er da auftaucht, ist ich so, hä? Also es ist wirklich, wirklich komisch. Morris Chestnut spielt noch die zweite Hauptrolle. Also der ist eigentlich echt cool besetzt dafür, dass der ziemlich scheiße ist. Aber so, das ist einer mit Rap-Relevanz.
Welcher ist das?
Und der ist Half Past Dead.
Achso. Mhm.
Ticker war der mit Dennis Hopper, oder? Das war doch der, wo denn Dennis Hopper noch mitspielt. War das nicht der?
Das ist lange, lange her. Könnte aber möglich sein.
Ich kann da leider jetzt nicht mehr aushelfen.
Ja, warte.
Da wird es dann.
Ja, Dennis Hopper. So Tom Sizemore, Dennis Hopper, Steven Seagal, Nas, da auch, Ice-T.
Oh, Nas. Oh. Dann war das der, ja, doch. Langsam.
Also durch Exit Wounds wahrscheinlich losgelöst hier mit verschiedenen Rap-Größen. Geil. Ja. Muss ich ja da mal mehr auffrischen in seiner Filmografie. Nicht nur Glimmerman und Marked for Death. Gut zu wissen.
Ja, aber dann hört es aber auch irgendwann auf. Also wirklich. Das ist dann wirklich nur noch, wenn du es willst. Also da ist wirklich viel Fleißarbeit jetzt bei, was jetzt kommt.
Ja, also, denn bei Half Past Dead, das war so wirklich der. Danach war er nicht nur Half Past Dead, sondern komplett.
Er wurde
weil,
zum Foreigner.
Also,
ja.
Today You Die kann man noch machen. Der war noch okay. Der ist eh auf einer ähnlichen Stufe wie Urban Justice. So, das Against the Dark ganz furchtbar. Also, das ist so mit der Schlimmste, bevor ich jetzt diese, so kommen wir gleich zu, gesehen habe, was noch von ihm jetzt dann rauskam. Bei Pistol Whipped, da spielt Lance Henriksen den Antagonisten. Also jetzt, um jetzt mal so ein bisschen vorzugreifen, was hier noch so kommt.
Ja, ich glaube,
also da, weil, wie gesagt, da kommt wirklich viel Flight of Fury hat ja so seine eigene einsame Entscheidung-Geschichte nochmal. Da geht es auch um so einen Stealth-Bomber irgendwie. Mhm. Also das braucht man aber auch nicht. The Onion Movie ist
die Komödie?
Nein, The Onion, genau, das ist diese Komödie. Da hat er ja bloß diesen einen Part, weil ist euch vielleicht aufgefallen, dass Steven Seagal entweder Arme bricht, Hände bricht oder in Eierhaut. Und bei The Onion Movie, beziehungsweise der News Movie auf Deutsch, warum auch immer der dann News Movie gekriegt hat und nicht Onion Movie weiter heißt, da ist er der Cockpuncher. Und dieser Fake-Trailer dafür, was dann da in diesem Film läuft, das ist einfach nur unfassbar großartig. Und ich jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie in einem Film gesehen habe, wie er einen irgendwie auch bei On Deadly Ground einfach an den Eiern hochhebt und den wieder auf den Boden fallen lässt, so irgendwie muss ich an diese Szene mit diesem Cock, muss ich an diesen Fake-Trailer denken, weil das halt einfach so auch hilarious as fuck ist, so wie der dann einfach da Leuten halt immer irgendwie die Kronjuwelen zerdeppert.
Also wenn man die Steven Seagal-Filme, wenn man davon mehrere sieht, also der hatte definitiv in seiner Karriere mehr Schwänze in der Hand als mancher Pornostar. Das ist echt hart. Also man muss sich auch vorstellen, manche Takes wurden ja auch mal wiederholt. Also der hat echt viele, viele Männer im Schritt berührt. Vielleicht mag er deswegen Frauen nicht so gerne. Da schlummert was. Also ich habe aus diesem Spätwerk echt wenig gesehen. Ich habe mir mal so ausgewählt ein paar irgendwann mal angeguckt, sowas wie Driven to Kill oder Submerged oder Into the Sun, die habe ich noch gesehen.
Du wolltest eigentlich einen Sylvester Stallone-Film gucken, ne? Driven, und dann bist du über den gestolpert.
Ja, Into the Sun ist ja die Yakuza-Thematik, da ist er wieder zurück nach Asien irgendwie.
Da waren einige dabei, die habe ich mir mal irgendwann so aus der Videothek mitgenommen. So bei Into the Sun sah irgendwie das Cover ganz geil aus. Dachte mir, ja komm, könnte schon funktionieren vielleicht. Geil. Keine Ahnung. Nein, tut er nicht. Tut er gar nicht. Und ja, China Salesman hatten wir gerade schon kurz drüber gesprochen von 2017. Den musste ich mir angucken, weil es da eine Kampfszene zwischen ihm und Mike Tyson geben sollte. Ja, hätte ich mal besser gelassen, weil de facto gibt es sie nicht.
Aber der scheint schon eine solide Fanbase zu haben, oder? Wenn er mehrere Filme pro Jahr immer noch so konsequent rausbringt.
Naja, jetzt kommt ja was Wildes, was jetzt dann gleich passiert, weil das ist ja dann gar nicht mehr so wirklich Film.
Ja.
Das ist ja so DTV, das sind ja so, also die letzten, die ich mir jetzt wirklich vor der Aufnahme noch reingedonnert habe, das sind alles, die in dieser True Justice Serie laufen. Und das sind ja irgendwie zwei, beziehungsweise soll jetzt wohl noch eine dritte Staffel kommen. Und das sind immer Doppelfolgen, die dann in Deutschland als Film veröffentlicht worden sind. Mhm. Also das ist im Prinzip so die Straßen von Berlin, nur Steven Seagal Edition.
Geil.
Und so, das sind so 90... Also so,
das könnte mir eigentlich auch gefallen.
Ja, und also hätte ich gewusst, dass diese ganzen Filme eine Reihenfolge haben, dann hätte das halt auch viel mehr Sinn.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die alle so schlecht bewertet werden, weil niemand gecheckt hat, dass man die in der richtigen Reihenfolge gucken muss.
Genau, also
so GZSZ, das ist eigentlich das Action-GZSZ.
Die bauen tatsächlich aufeinander auf. Da sind dann auch so Leute wie dieser Lachlan Munro mit dabei. Also hier, das Gesicht kennt ihr.
Ja.
Also Sarah Lynn spielt noch mit. Also die sind auf jeden Fall, da sind auf jeden Fall Schauspieler dabei, die man schon mal zumindest mal gesehen hat. Also ist jetzt auch nicht alles ultra scheiße. Die Action beschränkt sich so ein bisschen auf die anderen und Seagal hat so eine Key-Szene dann meistens pro Folge.
Geil.
Oder aber es ist gar nicht so scheiße, wie ich es jetzt bewertet habe. Hätte ich einfach gecheckt, dass das diese Serie ist. Aber das sind diese.
Wahrscheinlich wie so viele andere.
Die sind halt alle einzeln rausgekommen, hier in Deutschland anscheinend und in Amerika halt in wöchentlicher Veröffentlichung.
Die Deutschen haben es mal wieder nicht gerafft. Und DTV Direct-to-Video muss ja auch nichts Schlechtes heißen.
Aber Letterboxd hat die auch. Da sind ja nicht nur Deutsche, die das bewerten. So. Also es ist halt wirklich kein Kinofilm mehr oder auch kein B-Movie. Das hatte nie den Anspruch. Das ist halt Fernsehen.
Ja, klar.
Aber es gibt dann so also Folgen, die halt auch in Deutschland ab 18 bewertet sind und wo es auch mal ganz schön draufhaut.
Ja.
Den letzten, den ich jetzt glaube gesehen habe, war dieser Killing Salazar, das war aber nicht aus dieser Dings, das war wieder ein eigener Film. Da ist er dann wieder ein anderer Charakter, da ist er nicht dieser, wie hieß er, Elijah Kane oder wie heißt er ja bei.
Geil, dass Erik immer in sich noch das dann reinzieht. Geprägt, geprägt seit der Kindheit.
Und der hat dann halt so da, der hat dann am Ende einen Twist, wo ich dann dachte, ja, okay, das hat man jetzt irgendwie doch kommen sehen, was da jetzt passiert ist. So, ja, okay, da spielt einer falsch. Ja, okay, Seagal hat eigentlich verloren, aber doch gewonnen. So, bei Killswitch hast du so eine Serienmörder-Thematik, wo er den Typen halt 12-mal durch die Scheibe schmeißt. So, also eigentlich nur einmal, aber man
Raum reinholt aber dann wieder.
Nein, aber du siehst es halt 12-mal. Also, eigentlich schmeißt er nur einmal, aber die Einstellungen sind halt 12-mal da.
Ah, geil, das liebe ich ja auch. Wenn eine geile Action-Szene gedreht wurde und man einfach nicht von der genug zu sehen bekommt,
ja, und dann
und so.
Ja, Machete halt so. Das übrigens, der erste Teil ist mit Robert De Niro und Seagal und der zweite ist es Mel Gibson.
Fett.
Ah, sowas, ja. Ist lange her, muss ich mal wieder gucken. Ich warte ja immer noch auf den dritten in Space.
Genau.
Sollte ja kommen. Es gab ja so einen Fake-Trailer-Ankündigung, wo auch Justin Bieber als Charakter erwähnt wurde. So, also ich warte drauf. Robert, hau rein. Hör auf, diese scheiß Spy-Kids-Kacke zu drehen.
Ja, okay, Respekt, also, Erik, dass du so viel geguckt hast. Finde ich cool und vielleicht leite ich dann doch noch irgendwie lebensverlängernde Maßnahmen ein, um auch irgendwann mal diese Filmografie zu vervollständigen.
Also ich glaube, diese ist aber lebensverkürzend.
Also, wenn du da nicht wirklich ein Herz für hast, dann bleib bei den Film davor, also wirklich alles so bis, ja, noch so, also wenn du dann so Half Past Dead und Ticker noch mitnehmen willst und vielleicht noch, was hat man gesagt gehabt?
Ja, aber wie du schon meintest, ja, vielleicht gibt es ja noch niemanden auf der Welt, der das gecheckt hat, dass die ja in einer bestimmten Reihenfolge zu gucken sind.
Die müssten halt einfach nur, die hätten einfach nur True Justice, Doppelpunkt und dann dem den Namen. Dann hätte man da, weil es ist, der Name ist tatsächlich immer der zweite Titel von, also wenn du eine Doppelfolge hast, ist der Filmname der quasi von der zweiten Folge immer der Serie.
Okay.
Also fast immer.
Ja.
Also es klappt nicht immer, aber meistens kriegt man dann, also zum Beispiel Payback, in Deutschland heißt ja der eine Film halt Payback.
Ja.
Und da heißt dann quasi die zweite Folge davon auch Payback. In der Staffel, also von diesen beiden.
Verstehe.
Und dann kann man sich da irgendwie durchmogeln. Beim Movie Pilot gibt es, glaube ich, dann eine Auflistung irgendwie, wie die denn zu gucken sind. Leider zu spät gefunden. Aber egal. Also aber tendenziell muss man das nicht machen. Also das ist wirklich nichts, was erstrebenswert ist. Also.
Okay.
Es ist aber auch einfach zu hart, wenn du dir anguckst, ich sag mal so ab Half Past Dead irgendwo, wenn du dir das war ja sein 15. Film quasi, und dann gehst du runter bis 67, das muss ja also überlegen, wie viele Filme das sind, und dann, wenn du dir die Titel durchliest, das klingt ja, als wäre das ein Name Generator gemacht hätte.
Ja,
das kannst
voll.
Du dir ja nicht ausdenken.
Absolut, ey.
Vengeance,
ich bin ja dann durchgegangen, die Filmografie, und hatte bei gefühlt jedem zweiten Film den Eindruck, ey, den muss ich doch schon mal gesehen haben. Den Titel kenne ich. Ja, aber da war es halt immer nur ähnlich zu anderen Filmen, die so hießen.
Also dieser Maximum Conviction ist zum Beispiel ein Film, dann der A Good Man ist noch ein Film, ich glaube Gunshot Straight.
Okay, also nicht nur Direct-to-Video.
Nee, also da sind dann noch Filme dazwischen, dieser Attrition zum Beispiel, der hier unten noch steht, das ist halt so seine Ip Man-Verfilmung. Also, ohne Witz, also das ist, den kann man wirklich machen, weil das ist halt, also, der ist jetzt auch nicht gut, aber das ist so, da hat er, glaube ich.
Kann man noch machen, aber
da hat, ich glaube, da hat er das Drehbuch geschrieben, und das ist so eine.
Oh Gott.
So eine. Das ist halt wieder
wenigstens
so.
Wenigstens nicht Gilmar Fortes der Zweite.
Nein.
Vielleicht ist er das auch. Das
nein, aber also, er hat halt, ist leider so ein bisschen wirr, aber er hat halt da die, warte mal ganz kurz, ich muss euch das kurz vorlesen, das war einfach viel zu gut, warte ganz kurz.
Ja.
Steven Seagals Ip Man, das ist, oh Gott, das klingt so krank, da habe ich schon wieder Bock drauf.
Okay, es gibt von Attrition tatsächlich keine.
Ich stelle es mir auch gerade vor, gab es da nicht so dieses Jason Statham Video, wo er mit einem Kick irgendwie einen Verschluss einer Flasche auftritt und Ip Man, der Schauspieler, macht es dann nochmal tausendfach krasser mit irgendwelchen anderen Moves? Vielleicht gibt es ja auch einen Steven Seagal-Move, einen Aikido-Move, wo er es auch nochmal.
Ja, aber es sind ja seine Fuchtelhände dann nur, die er da immer so.
Ja, aber die,
wenn er was Heißes
die, aber,
trägt.
Aber tatsächlich setzt er die da mal wieder ein. Also, das ist halt wirklich bei dem Film, siehst du ihn halt tatsächlich auch mal wieder.
Mit echten Haaren?
Nee, ist schon zu spät, aber man sieht ihn halt quasi.
In Action.
In Action.
Geil.
Das ist halt eher, also tendenziell kein. Kein Aikido-Film, weil keine Stecker, das ist eher so Wing Tsung oder wie das heißt,
okay.
Was er dann da tut, aber der ist, lass mich kurz.
Ja, wir haben ja Zeit.
Leider nur
Dennis wollte ja eine 4-Stunden-Aufnahme heute haben.
Ja,
also bei dem Film ist es tatsächlich so, dass er dann halt, also da wird halt Kind entführt und Rettung und, aber das geht halt auch so sehr viel Awareness für diese Kultur, die denn da ist. Und auch wenn dann da, also das ist auch so mehr oder weniger Ganggeschichte, aber halt asiatisch, und das ist halt wieder eher so back to the roots, so wo er halt herkommt und also wo er verdenkt herzukommen, sagen wir es mal so, und das einfach so wieder ein Stück weit zurückgeben. Also der haut eigentlich eher fast noch so eine Kerbe wie On Deadly Ground, weil er halt einfach einen tieferen Sinn in dem sieht, was er da tut, und es nicht einfach nur so ein stumpfer Actionfilm ist. Aber ja, im Prinzip ist es Ip Man, nur halt nicht, also Steven ist egal als Ip Man.
Okay.
Shit, Mann.
Er heißt X, also.
Oh Gottes Willen.
Psst, Dennis?
Ja.
Ja.
Ja, ich habe auf eine ganz komische Art und Weise Bock, das zu sehen irgendwie.
Listen to me, Dennis. I should have listened better. I should have understood what you're capable of, how powerful you are.
Wie lang es geht. Ich glaube, Erik merkt schon, dass wir langsam uns dem Ende nähern. Ja?
Muss auffüllen jetzt.
Dennis, do not be scared. You have to trust me, as you always have.
Hast du noch das mit der krass langen Pause am Start?
Der krass langen Pause?
Ja, mit der Denkpause. Dennis. Ich fing's nicht auch so an?
Und dann, what are you up to, Dennis?
Nee.
Wie viele gibt's davon? Das ist ja unglaublich.
Es gibt vier Seiten.
Es gibt ja mehr Seiten als Steven Seagal-Filme. Das ist ja Wahnsinn.
Der Arschkopf. Der hat doch nichts gebracht.
Mach nochmal bitte.
Dave, der Arschkopf. Der hat doch nichts gebracht.
I think it's going pretty well with Dave. He wants me. I can totally tell that he wants me.
Ja, die Sample haben anscheinend.
Dennis. Is that you?
Ja,
der ist übrigens lila, also für lange Pause lila Knopf drücken.
Ah, ja. Okay.
Mir graut es jetzt schon vor der nächsten Aufnahme mit Guess, wenn der darauf eskaliert.
Stimmt. Ah, ich lösche die gleich im Anschluss. Keine Sorge.
Ja, alle. Machen wir.
Great work, everybody, really.
Aber
except for you, Dennis.
Ich finde es ja bezeichnend, dass wir lieber das Sampleboard drücken, als noch den Rest der Filmografie abzuschließen. Ja,
weil braucht man die auch nicht.
Die letzten Filme fühlen sich auch an wie ein Sampleboard. Also
General Commander ist auch ein geiler Titel.
Ja, das ist auch wieder einer dieser von den
DTV-Justice-Reihen.
Ja. Glaube ja.
Ich finde, wer nochmal ein richtig geiles Filmposter sehen will, der guckt sich mal das Poster von Sniper Special Ops an. Das ist
geil. Wollte ich machen?
Comedy Gold.
Ich musste ja sofort an irgendeine Videospielverfilmung dann denken, aber hat damit wahrscheinlich nichts zu tun.
Uwe Boll's Call of Duty oder so. Also, boah.
Ja. Erik, wie schaut's aus?
Das Spätwerk ist hart.
Würdest du denn uns empfehlen, nochmal ein weiteres Steven Seagal-Special zu machen mit solchen Titeln? Oder sagst du, ey, boah.
Ich glaube, da habt ihr noch ein bisschen was anderes zu tun, als das zu machen. Also, spart's euch. Also, wirklich. Gut. Also, das ist halt, also, das ist wirklich. Das
danke.
Das ist wirklich was sich so Dennis in seine Kiste schmeißt, wo er so Lose rausgezogen hat, früher, um sich selbst zu geißeln. Genau das.
Ja. War meine, Hoffnung, dass du es so uns empfiehlst, dann werden wir da wahrscheinlich nichts weiter zu machen, oder Dennis?
Vermutlich nicht. Also ich glaube, dass wir mit der Auswahl heute und wenn man sich die ersten 10 Filme mal reinzieht, da haben wir, glaube ich, da hat man das gute Ende von der Steven Seagal-Reihe erreicht. Und alles, was danach kam, da reicht es echt, wenn man sich das Poster anguckt. Ich meine, ich sage mal so, ich habe irgendwie 5 bis 6 Filme aus dem Werk danach gesehen und ich könnte dir bei kaum einem mehr als einen Satz sagen, geschweige immerhin denn, worum es da geht. Also das kann man sich wirklich klemmen. Ich bin irgendwie ein bisschen neidisch darauf, dass Erik das bald voll hat. Das
ist echt verrückt, Mann.
Finde ich krass. Ja. Ich habe auch noch nie jemanden so oft einen halben Stern vergeben sehen in den letzten Tagen wie da. Also da echt Hut ab. Oder ich glaube, das schrammt echt kurz daran, dass du bald ein CV brauchst. Weil du komplett nur noch Mousse in der Rübe hast. Ich glaube, das verblödet echt ungemein.
Nee, ich habe ja mit American Fighter quasi gegengesteuert. Und ja,
zwischendurch dann.
Zwischendurch.
Ah, okay.
Mal kurz mal Michael Dudikoff eingesprochen.
Ich fand es aber auch angenehm, dass hier so zwischen die letzten Züge des Oscar-Rennens quasi zu schieben, weil da am Ende ging es bei mir in die Doku-Sparte und da sind wirklich harte Scheiße dabei. Da war es dann echt ganz angenehm.
Ja.
So ein bisschen Steven Seagal-Action dazwischen zu klatschen. Ich meine, am Ende sieht es immer so aus, als würde er beim Kämpfen entweder bei Charade gewinnen oder was sehr Heißes fallen lassen, was er mit seinen Händen da veranstaltet. Aber ich finde es einfach geil. Ich kenne das seit meiner Kindheit. Ich liebe es, das zu sehen. Und ich mag es einfach, wenn sich dieser laufende Tresor da durch irgendwelche Gegnermassen hackt. Finde ich top.
Mhm.
Geht nichts über eine schöne Ohrfeige mit der flachen Hand. Hat mir gut gefallen.
Ja. Ich war ja raus, was die Spätwerke betraf. Spätwerke in Anführungszeichen wahrscheinlich. Also ich war raus nach seiner Frühzeit, eher so gesagt. Hab sonst leider auch nichts weiter zu sagen. Erik, ja, letzte Worte zu Seagal. Okay, Dennis,
Ich habe das Spiel jetzt, ich glaub, wir haben es einfach durchgespielt. So, das ist halt einfach tatsächlich so, dass, also ich glaube, man braucht einfach wirklich nicht mehr als das, was wir jetzt getan haben.
Das stimmt. Und weil das an Worten dazu eigentlich ausreichend ist, hatten wir ja noch, geben wir jetzt nochmal mit unserer Top 3 euch das, was ihr wirklich zwingend sehen müsst oder solltet. Top 3 sind natürlich die unsere Lieblingsfilme von Seagal. Machen wir es ganz einfach. Wir brauchen uns hier nichts. Wir haben erst überlegt, ob wir uns noch was ganz Komisches aus den Haaren saugen oder aus den Fingern aus den Haaren saugen wäre so ekelhaft. Boah, ey. Aus den Fingern saugen ist aber auch nicht besser, je nach Finger. Und ich würde mal einfach mit meinem Platz 3 anfangen, weil das ein Film ist, über den wir heute gesprochen haben, nämlich Auf brennendem Eis, On Deadly Ground. Mochte ich damals, mag ich heute, bleibt in meiner Top 3, und aber leider nur auf der 3.
Sehr schön. Bei mir ist es Deadly Revenge, das Brooklyn Massaker geworden, a.k.a. Out for Justice. Und deswegen nochmal ein Dank an Erik, der den Film überhaupt an den Start gebracht hatte für die Banausen, weil ich den wahrscheinlich bis heute sonst nicht gesehen hätte. Aber ich mochte dessen Brutalitätsgrad, Story und so weiter, konnte mit dem echt was anfangen. Meine Top 3.
Ja, dann muss ich jetzt sagen, sind wir gleich.
Okay.
Hup ihn nochmal.
Jo, ich habe auf Platz 2 was Überraschendes, glaube ich. Kommt wahrscheinlich nicht bei vielen in die Top 3 rein. Bei mir ist er drin, alleine weil der Titelsong von DMX No Sunshine ist. Und auch sonst, der hat, glaube ich, noch einen ziemlich geilen Song von LOX mit drauf, den ich mochte. Bust Your Gun heißt er übrigens, finde ich sehr cool. Es ist Exit Wounds.
Mhm.
Ich mag den, ich weiß nicht, so ein Guilty-Pleasure-Film, glaube ich. Guess fand den ja zum Kotzen,
ja.
Aber
ich hab den
das
so
bei mir ist
das
ein Guilty-Pleasure.
Ja, ist doch cool. Ja, aber mein zweiter Platz ist deine 3, Dennis. Also bei mir ist Auf brennendem Eis auf Platz 2 gelandet.
Bei mir ist Platz 2 Under Siege, Alarmstufe Rot.
Ja, passend, der ist bei mir nämlich auf der 1.
Ich mach's kurz und knapp, bei mir auch.
Drück es!
Ich bin jetzt so krass gespannt, was Erik für eine Eins hat.
Ja, Nico.
Ah, ich wusste, ja. Ich hab's
aufgebaut, ja. Allein für den Gummiarm, den er dann am Ende da zerdreht, so. Also, das ist halt, also die Szene ist mir so im Gedächtnis geblieben, wie er dem Typen, dem Bösewicht quasi den Arm bricht und diesen Dummy-Arm, man das einfach so sieht, das ist halt einfach so drin geblieben.
Okay, cool.
Den habe ich Bock, mal wieder zu schauen. Es ist sehr, sehr, sehr lange her. Und ich bin mir nicht mal sicher, in welcher, ob ich den damals so richtig uncut gesehen habe. Deswegen hätte ich schon Bock drauf. War der nicht auch lange irgendwie auf dem Index?
Ja.
Ja, also er hatte ja bei manchen Filmen eine etwas bewegtere Geschichte mit dem Index, aber ich glaube, Nico war auf jeden Fall dabei. Habe ich Lust drauf, den mal zu sichten, in welchem Kontext auch immer. Jetzt haben wir erstmal genug Seagull gesehen, glaube ich.
Wobei es ja auch echt überschaubar ist mit Top-3-Filmen, die wir so sehen, ja. Ich glaube, was waren es jetzt? 5 verschiedene Filme? Wir hatten Auf brennendem Eis, wir hatten Deadly Revenge, wir hatten Exit Wounds, wir hatten Alarmstufe Rot und wir hatten Nico.
Ja.
Habe ich alle genannt? Ja, ne?
Ich glaube schon, ja.
Also man muss, wenn es nach uns geht, lediglich 5 Steven Seagal-Filme gucken.
Ja, guckt euch noch Under Siege 2 an.
Ja, das stimmt.
Der hat schon seine charmanten Momente. Der hat natürlich auch, ja, wie soll man das ausdrücken? Wahrscheinlich den nervigsten oder eine der nervigsten Nebencharaktere der Welt. So die Damsel in Distress ist natürlich für viele nahezu unerträglich. Aber ich finde, mit Eric Bogosian hat er auch einen ziemlich geilen Bösewicht.
Ja.
Und da muss ich auf jeden Fall für Everett McGill, der spielt nämlich, den muss ich jetzt gerade nachgucken, den Namen, der fiel mir nicht mehr ein. Der spielt ja so quasi seine rechte Hand. Und der benutzt ja die ganze Zeit dieses Atemspray, fand ich super cool, damit er nicht heiser ist. Das habe ich so gefeiert als Kind.
Das war, wo er den in der Küche dann zerlegt, ne? Also in dieser Zugküche,
genau.
Wo er den, ja, okay.
Und der Fight ist so geil, der macht so Bock. Also, oh, jetzt habe ich Bock, den zu gucken. Scheiße.
Wir haben ja auch relativ zeitig Feierabend gleich.
Das stimmt, wir sind gut durchgekommen,
ja.
Und auch schnell durchgekommen. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir quatschen echt 3 Stunden über dieses Ungetüm von einem Schauspieler. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass es echt zu wenig Film-Trivia-Facts gibt. Es gibt wenig rundherum um ihn, was nicht fragwürdig ist.
Korrekt. Also jetzt, also gerade jetzt wird es halt irgendwann dann sehr schwierig, sich mit dem, dann kommt man wieder in diese Debatte, Kunst vom Künstler trennen und hast du nicht gesehen, und also tendenziell schwieriger Mensch, also aufgrund auch dieser Russland-Nähe jetzt und nicht so richtig wissen, was denn da eigentlich wirklich abgeht. so als pro-russischer Aktivist, wo er sich dann auch irgendwelchen Interviews hingestellt hat und er ist 100% russophil und so eine Geschichten, so, also schwierig.
Ja, perfektes Schlusswort. Seiner... Ja, kontroverse, ja, ist egal.
Ja, sehr kontroverse Persönlichkeit, der sich auch im Laufe seiner nicht-filmischen Tätigkeit diversen Vorwürfen entgegensetzen musste oder ob er jetzt so, da was dran ist oder nicht, aber da war Vergewaltigung bei dabei, Menschenhandel und sonstiges, also Misogynie, also ganz schwieriger Mensch, aber wir waren ja heute primär hier, um das Werk vom Künstler zu trennen und ihn für seine Actionfilme zu feiern. Und ja, fernab seiner ganz komischen Persönlichkeit, die er privat hat, ist er als Actionstar ein Teil meiner Jugend und frühen Erwachsenen, beim frühen Erwachsenenalters. Und ja, ich mag die Filme gerne. Deswegen haben wir ihm jetzt hier ein kleines Special gewidmet. Ja, und wir wissen, dass er schwierig ist, aber gut.
Ja, dann sage ich mal danke, dass ich wieder hier sein durfte.
Wir danken. Für ja, diese Expertise für auch.
Und deinen krassen Einsatz. Also Hermann ist ja schon vollständig eskaliert an der Black Cinema Collection und allem ja, drumherum. Aber bei deinem, was du dir da mit Seagal angetan hast, wirklich Hut ab.
Ja.
Hat zeitlich gerade gepasst. Na gut.
Da cool. Hatten wir doch ein gutes Timing.
Dann drücke ich jetzt hier nochmal so ein bisschen wild auf dem Sampleboard rum, würde ich sagen. Oder habt ihr noch was zu erzählen?
Nee, nur hast du das Sample mit dem Hall? Würde passen zu Steven Seagal.
Oh. Ja, und das war ja auch ein geiles Sample für den Abschluss, wa?
Is that Aha. you?
The emancipation of Fun Dave.
Okay. He killed Fun Dave. Dennis, tut mir leid. Ich glaube, ich muss das jetzt gleich unterbinden. Hast du noch Abschlussworte?
nein. Alles fein. Oh, das war auch gereimt.
Okay, dann sage ich auch noch ganz kurz. Ja, bitte.
Ich habe noch Abschlussworte. Zumindestens.
Okay, ich glaube, ich muss auch das unterbinden. Von mir ein kurzes Ciao und danke für eure Aufmerksamkeit. Die letzten Worte obliegen unserem Gast Erik.
Danke, jetzt hast du mich voll ins offene Messer laufen lassen. Ich drücke jetzt einfach die Outro. Ciao.